Bam, jetzt. Mach's Bier auf.
Max, so. Wir müssen reden.
Lebst du noch?
Ja, also das muss ich dich fragen. Ne? Also du bist ja näher dran am Epizentrum.
Ja.
Ich glaube, das sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz noch mal einen kleinen Kontext geben, weil ich habe ja die Wahlnacht hier eine Art Wahlparty bei uns im Büro geschmissen. Wo wir halt die Nacht durchgemacht haben mit Beamer und Bier und Schnaps.
Ich habe wirklich Schnaps irre. Besorgt. Also der Schnaps ist natürlich notwendig, aber der Rest ist komplett irre.
Jedenfalls, das war jetzt keine Wahlparty, wie ich sie 2008 schon mal in Berlin gemacht habe, sondern.
Ja, weil die war fröhlich.
Genau, im Sinne von Party, im Sinne von, wow, Excitement, da passiert vielleicht etwas ganz Großartiges und Obama wird gewählt, sondern es war eher so eine Party im Sinne von, das ist irgendwie alles sehr unangenehm und ich würde es nicht gerne alleine gucken und jemanden zum Umarmen irgendwie in Griff näher
haben. Das war mehr so ein Horrorfilm.
Es war mehr so ein Horrorfilm, also beziehungsweise nein, ne? Es war jetzt nicht als Horrorfilm geplant, wir sind alle mehr oder weniger mit der doch recht guten Erwartung reingegangen, dass das Hillary machen würde. Und das sah ja auch erstmal nach allen Umfragen und allem danach auf. Das Ganze ist dann ja gekippt, aber da reden wir gleich nochmal drüber.
Was also ein Horrorfilm, der einem als Liebeskomödie verkauft worden ist.
Was ich eigentlich sagen wollte, wir haben den Abend eingeleitet, indem wir erstmal uns Mut gemacht haben, indem wir uns den Michael Moore-Film nochmal angeguckt haben.
Nochmal?
Michael Moore in Trumpland. Also ich habe ihn nochmal gesehen.
Okay, krass.
Und das nochmal angeschaut. Und danach haben wir eine Live-Schalte zu Max gemacht. Also wir haben sozusagen einen heimlichen WMR gemacht, ohne euch vorher Bescheid zu sagen.
Und das ohne. Man nennt das auch FaceTime.
Ja, wir haben einfach FaceTime. Max auf Facebook, in Facebook, also er war bei Facebook, habe ich einfach angerufen. Wir haben so ein bisschen so ihn als Außenkorrespondenten, keine Ahnung, eine halbe Stunde gequatscht, war ganz nett. Und du warst auch noch irgendwie guter Dinge zu der Zeit.
Ich war noch hoffnungsfroh.
Wir waren auch noch irgendwie guter Dinge. Und dann haben wir halt aufgelegt und dann ging es.
Von da ab ging es bergab. Wir hätten nicht auflegen dürfen.
Ging es nicht bergab, genau. Also beziehungsweise es war ja noch so bis 2:30 oder so, sah es ja immer noch gut aus und klar, da ging das schon langsam, gingen die Wahrscheinlichkeiten schon aufeinander zu, Trump und Clinton. Wir haben immer diese New York Times Seite angeschaut. Ne?
Die war furchtbar. Halt die war ja wirklich furchtbar.
Aber die hat das Grauen ganz gut abgebildet.
Ne? Ja, aber weil dieses halt wirklich Zuckeln zum Beispiel, was dieser Zeiger gemacht hat, das war ein Zufallsgenerator.
Das hat die Unsicherheit angezeigt.
Ja, die Unsicherheit könnte man auch anders anzeigen, aber sie haben sich dazu entschieden, viel Zucken reinzubringen, was ich für echt eine Unverschämtheit halte.
Also auf die Zeiger habe ich nicht geachtet, ich habe auf diese Grafik geachtet, wo halt die Wahrscheinlichkeiten sozusagen in einem Graphen abgebildet waren. Und da fing das eben an mit Trump, mit Clinton 87%iger Wahrscheinlichkeit, Trump entsprechend 13%. Und das ging dann irgendwie dann schon so eigentlich so ab 1 unserer Zeit dann los, sich aufeinander anzunähern. Aber na gut, das ist halt sehr wenig aussagekräftig, weil immer mal wieder irgendwelche Staaten ausgezählt waren und so. Und da waren aber relativ wenig Überraschungen drin, bis so ungefähr 2 Uhr. Damals zu der Zeit ging Ohio noch an Clinton und Florida war halt die ganze Zeit das große Fragezeichen, weil es sehr, sehr knapp war. Aber dann irgendwo so zwischen 3 hat sich dann einiges geturnt. Ohio ging plötzlich an Trump und zwar relativ eindeutig und Florida hat sich auch bei Trump stabilisiert und dann diverse andere Swing States gingen plötzlich auch an Trump und dann, also so gegen 2:30 war es, glaube ich, so.
Und plötzlich bin ich aufgewacht und war selber Trump.
Haben die beiden Grafen sich geküsst bei 50%, ja, Wahrscheinlichkeit. Und dann ging es relativ rapide, hat sich das dann sozusagen ins Gegenteil verkehrt, ja. Und dann hatten wir wirklich eine halbe Stunde später war dann schon 87% Trump und 13% Hillary Clinton. Und das war halt so richtig dieses Kreuz, ja. Und das hat den Horror so richtig abgedämpft, wie das plötzlich so ramsch sich so gewandelt hat. Und das war. Es war eine schlimme Nacht. Ja. Der Schnaps ist auch alle geworden.
Das glaube ich.
Und wir haben uns in den Arm gelegen. An dem Abend habe ich jedenfalls noch nicht geheult. Ich konnte das irgendwie alles noch nicht so richtig fassen. Ich kann es immer noch nicht fassen. Ich bin noch nicht fertig mit der Realisierung. Mhm. Mir fallen jede Minute fällt mir immer irgendwas Neues ein, was das jetzt bedeuten kann. Mhm. Für die Welt und für uns und für euch. Und das ist ein großer Horror.
Ja, bei uns war es, also ich war Dienstagabend, war ich komplett fassungslos. Ich saß hier, Diana war im Schlafzimmer, weil Kolja irgendwie nicht richtig einschlafen sollte. Und ich saß hier im Wohnzimmer und wusste halt, ich kann nichts machen. Und es war auch noch so, ich konnte ja auch nicht rüberrennen und mit Diana anfangen zu reden und so, weil sie musste ja das Kind ins Bett bringen. Und ich habe mich komplett aufgelöst. Das war so richtig so, okay, was soll jetzt passieren als nächstes? Und Diana ist ja dann in solchen Situationen immer super pragmatisch und hat dann halt so, ja, okay, dann machen wir halt, dann werden sie jetzt für die nächsten 4 Jahre gut essen gehen und sowas. Und dann haben wir gestern, sind wir nochmal zum Meer runtergefahren und sowas und war eigentlich ein ganz schöner Tag und alles sah schon ein bisschen besser aus. Und dann habe ich gestern Abend den Artikel gelesen mit dem Programm, das Trump für die ersten 100 Tage angekündigt hat und danach wollte ich wieder kotzen.
Welcher war das?
Sein 100-Tage-Plan.
Der Artikel?
Ja, das war bei NPR. Das war im Wesentlichen ein bisschen kurze Einleitung und danach tatsächlich 1:1 diesen 100-Tage-Plan.
Er hat einen 100-Tage-Plan, ja?
Ein Contract with the People nennt er das. In den Kommentaren stand dann, naja, Trump hat ja eine gewisse Historie im Verbrechen von Verträgen insofern. Aber das ist wirklich.
Der kommt schon von ihm, ja? Also es ist nicht irgendwie jetzt.
Also die Trump-Administration. Wahrscheinlich wird er es nicht geschrieben haben, teilweise wahrscheinlich schon.
Seine Berater, ja.
Aber das ist offiziell das, was kommen wird. Das ist das, was genannt wird. Also Obamacare ist Geschichte. Da können wir uns schon mal drauf einstellen. Das ist schon mal ziemlich klar. Hat er auch angekündigt. Das Ganze soll.
Er braucht einen Kongress für, aber er hat ja alles.
Er hat alles. Und ich meine, dass die ohne mit der Wimper zu zucken, jede Direktive, exekutive Direktive oder wie die Dinge heißen, diese Presidential.
Executive Order.
Executive Order. Diese Executive Orders, genau, die Obama illegal durchgeführt hat. Das ist natürlich jetzt auch immer dieses illegal, was da jetzt, es gibt diese Executive Orders und wann die eingesetzt werden können, ist nicht ganz klar. Und Obama hat sie sehr viel genutzt, weil er halt keine andere Chance hatte zu regieren, weil Kongress und Senat gegen ihn waren. Und da kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt ganz sauber ist oder ob das Fälle gibt. Aber also illegal ist das definitiv nicht, aber hey, wir haben einen Präsidenten Trump und sicherlich werden viele Sachen plötzlich illegal sein, die vorher im Graubereich sein und Sachen, die vorher im Graubereich waren oder illegal, werden plötzlich legal sein. Und also Obamacare ist weg, dann diese Keystone Pipeline, um die ja seit Jahren, die jetzt endlich abgeschafft worden ist, die wollen sie jetzt wieder starten, wahrscheinlich einfach, weil es geht. Die klassischen, also es gibt im Augenblick eine Deckelung, natürlich noch ziemlich, also für Gas, Öl, Kohle und so weiter und so fort, Energieerzeugung, die wird aufgehoben. Das Wort Renewable Energies.
Klimawandel gibt es ja nicht.
Klimawandel gibt es ja nicht mehr, ist ja abgeschafft worden. Renewable Energies taucht in dem Ding nicht auf. Was war es noch so? 2 Millionen Immigranten sollen rausgeschmissen werden.
Okay.
Also kriminelle Immigranten. Was natürlich immer bedeutet, in dem Moment, in dem du undokumentiert bist, bist du natürlich fast automatisch kriminell. Ansonsten würdest du ja nie auf diese bizarren Zahlen von 2 Millionen kommen. Und ja, die sollen jetzt rausgeschmissen werden.
Das ist ja schon eine Rechtsverletzung, ne? Also,
na klar.
Illegale Einreise.
Für alle Städte, es gibt so Städte, Sanctuary Cities, in denen undokumentierte Migranten nicht rausgeschmissen werden, also die quasi schützen. Ich wette, San Francisco ist auch einer davon, werden sämtliche Geldmittel eingestellt von Staatsseite, also von Federal Side. Mhm. Also um die zu zwingen, die Migranten rauszurücken und rauszuschmeißen. Was hier in Kalifornien zu einer Katastrophe führen wird, wenn das tatsächlich kommt. Also ich gehe davon aus, dass Kalifornien das einfach nicht macht im Augenblick. Alles andere wär wirklich eine Katastrophe. Also nicht nur für die undokumentierten Migranten, sondern auch für den ganzen Rest. Wir haben ja schon öfters mal darüber gesprochen.
Funktionieren das Land.
Das Land würde, der Staat würde aufhören zu funktionieren. Haben wir ja schon öfters mal darüber gesprochen, wie viele das hier sind und wie viel der Arbeitskraft die machen, etc. pp. Was war noch so alles drin? Also wirklich so ein knallharter, also wirklich einfach alles, was in den letzten 8 Jahren passiert ist, an positiven Sachen wieder zurückzurollen. Wirklich, wirklich ungeachtet, also ungeachtet von dem, ob es was bringen wird oder nicht. Und dann natürlich so Sachen wie, dann hat er ja dieses, wir müssen den Washington, den Swamp trockenlegen, das ist ja immer so sein Ding gewesen, also hat er eingeführt, also hat er da, will er jetzt einführen für den Senat und für den Kongress, dass man ein Term Limit, also dass du nur so und so oft dich reinwählen lassen kannst und dass du quasi dich nicht auf Lebenszeit reinwählen lassen kannst, wo ich davor gehört habe, naja, aber das wird ehrlich gesagt nicht viel bringen, wenn du da Term Limits einführst, das wird es eher noch ein bisschen schlimmer machen. Und zweitens, wo der Kongress und Senat gesagt hat, naja, Mr. Trump, da reden wir nochmal drüber, ne? Weil klar, wenn die dir nicht zustimmen, dann hat er Pech gehabt.
Ja, und sie werden ja nicht in ihre eigenen Interessen stimmen, ne?
Ja, also. Warum sollten sie das tun? Und er schlägt vor, dass es neue ethische Regeln für Kongress und Senat geben wird irgendwie. Das wird bestimmt, also so quasi.
Ethik kennt er sich ja auch aus.
Ja, ja, da ist er ja ganz gut drin.
Da ist er ja ganz groß drin.
Also das Einzige, was ich sagen würde, was tatsächlich was Positives sein könnte, ist, er hat ja, das ist lustig, kann ich gleich noch was zu erzählen. Er hat ja angekündigt irgendwann mal, dass er dieses 500 Milliarden Investitionsprogramm macht. Und das steht da tatsächlich auch drin. Da hat der Senat aber auch schon gesagt. Also mit anderen Worten, wir haben...
Das ist der Punkt, also Trumps ganzen Forderungen, also die gehen halt, also die sind überhaupt nicht im Budget gedacht, ne? Also er hat dort, das ist eine gute Sache, ne? Also so ein Investitionsprogramm,
ja.
Aber er hat überhaupt gar nicht an Finanzierung gedacht.
Doch, hat er. Er hat gesagt, Schulden aufnehmen. Also ja. Ganz klar, das war seine Aussage. Er hat gesagt, Geld ist gerade billig und wenn Geld billig ist, dann nimmt man Schulden auf. Was ja tatsächlich nicht ganz falsch ist. Aber ach so, dann natürlich noch, was war es noch? Für zukünftige Einwanderung will er einen Test einführen, dass man auch ein guter Amerikaner ist und für so Sachen wie, wenn man über sein Visum hinaus zu lange bleibt und sowas, sollen die Strafen steigen. Was natürlich die Gefängnisindustrie freuen wird. Die Aktienkursen von Gefängnisfirmen sind ja sowieso nach oben gegangen, was ja natürlich mal so eine bizarre Sache ist, warum es überhaupt Gefängnisfirmen gibt.
Und der Dow Jones ist irgendwie um 7000 Punkte aber gefallen. Ne?
Der Dow Jones hat in der Nacht den schlimmsten Crash seit sehr, sehr langer Zeit zurück. Ich weiß nicht, ob er sich inzwischen halbwegs erholt hat. Und
das ist halt der Brexit halt,
und
ne?
Eben gerade war man noch und war schön am Strand und plötzlich hat man wieder Schnappatmung. Das wird schlimm. Und es sind, die Leute haben Angst. Die Leute haben echt Angst. Also es gibt, hier in San Francisco gibt es beschleunigte Hochzeiten für Schwulen und Lesben, lesbische Paare, so nach dem Motto, solange es noch geht. Ich weiß von Frauen, die nochmal schnell so die ganzen Vorsorgeuntersuchungen und so weiter mitnehmen bei ihrer Krankenversicherung, solange das noch geht. Ich habe gestern einen Artikel gelesen, Diana hat mich zu so einer Gruppe eingeladen, es gab so eine Gruppe zur Wahl, wo Frauen Hosenanzüge getragen haben. Diana hat auch am Wahltag einen Hosenanzug getragen, das war sozusagen für Hillary Clinton ein Statement sozusagen, oder beziehungsweise für die Frauenrechte ja, im Endeffekt, ist ja gar nicht so sehr, also es ist eine Mischung aus beiden natürlich. Und da gab es eine Facebook-Gruppe zu und in der bin ich jetzt auch drin, sozusagen, hat mich Diana auch mit reingefügt. Und da hat gestern eine Frau geschrieben, die, das ist natürlich jetzt nur eine total singuläre Geschichte, aber die meinte, sie war irgendwo und wäre in einer wäre in einer Autowaschanlage gewesen und saß da in ihrem Auto in einer Autowaschanlage und musste halt plötzlich heulen, weil sie das plötzlich überkommen hat und ist dann rausgekommen und hat einfach irgendwo am Straßenrand gesessen und halt vor sich hingeflennt und irgendwie ein paar SMS geschrieben und plötzlich kommt halt irgendein Typ an, so, you voted for that bitch. Der hatte noch ein Kind dabei, also so ein Typ, der sie halt angeht und wo sie dann schreibt, ey, du hast gerade die fucking Wahl gewonnen, du sollst gefälligst, was hast du für einen Grund, mich gerade am Straßenrand sitzen anzugehen? Und ich glaube, das ist so das, worauf wir uns jetzt noch ganz stark einstellen können. Also Moslems haben gerade Angst massiv davor. Also so irgendwelche Mütter, sieht man ja auf Twitter massenhaft auch, Mütter, die ihren Töchtern schreiben, hey, trag keinen, ich weiß, ich hab's dir immer gesagt, dass du ein Kopftuch tragen sollst, aber bitte mach's nicht mehr, weil die Arschlöcher sehen gerade Morgenluft. Und sie werden sich dementsprechend verhalten.
Das ist das Erste, was passiert. Also es gab jetzt hier, habe ich gerade getwittert, ne? Irgendwie Day One Trump in America.
Ja.
Ne? I'm stopped at the gas station this morning. A group of guys yell over time to get out of this country, APU. Also so ein Muslim, ja.
Hm.
Hat das I have a scarf on, passed by someone on the platform today. He says, your time's up, girlie. Also es sind jetzt einfach mal gesammelte Tweets von Leuten, die ja halt ganz klares Harassment gefunden haben, explizit auf den Trump-Sieg zurückzuführen haben. Wir haben das beim Brexit gesehen. Beim Brexit war das ja auch so. Oder beziehungsweise ist immer noch die Stimmung in England. Dort werden Minderheiten, Migranten auf offener Straße angepöbelt und bespuckt und beschimpft.
Übrigens auch legale Migranten.
Man darf nicht vergessen, so eine Wahl ist ja auch die Selbstvergewisserung der Sieger über einen kulturellen Wandel.
Ja.
Das ist genau der Punkt. Die Leute, die jetzt halt immer grummelig an Migranten vorbeigegangen sind, ja, die fühlen sich jetzt,
im Recht.
Sozusagen, die fühlen sich entitled, ihre Aggression auszulassen.
Mhm.
Und das ist jetzt das Erste, was passiert. Also das ist jetzt, das geht jetzt los. So, ne?
Das geht jetzt.
Der KKK gab es auch irgendwie ein Foto. Der läuft jetzt wieder in Amerika, läuft jetzt wieder offen in ihren weißen Kutten rum.
Das Foto stimmte so nicht. Das ist tatsächlich gedebunkt worden. Ja, das war nicht der KKK, der da oben rumstand. Das waren irgendwelche anderen Leute, aber das war nicht. Also da gibt es ein entsprechendes. Also es sah von unten tatsächlich so aus, als ob da jemand so eine Mütze auf hatte, aber da war oben ein Journalist, der Fotos gemacht hat und er sagt, das war nicht der KKK. Das waren, und die hatten auch nicht, sondern das sah halt von unten so aus. Das waren irgendwelche Trump-Wähler und so weiter und so fort, die halt da oben gefeiert haben.
Zufällig irgendwie weiße Kutten an.
Nee, die hatten keine weißen Kutten an. Das sah tatsächlich nur von dem Foto von unten so aus dem einen Winkel. Aber das waren von oben, das hatten die keine Kutten an. Also das war, aber ja, ich meine, der KKK hat Trump endorsed und er hat dieses Endorsement ganz bewusst nicht angelegt. Die Nationalsozialistische Arbeitspartei Amerikas hat Trump nicht endorsed, sondern ihre Mitglieder sind nur mit Make America Great Again Mützen rumgerannt. Also dieser Typ hat ganz, 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 ganz weit rechts gefischt, so weit wie die sich vielleicht nicht mal die CSU trauen würde.
Er hat denen auf jeden Fall Oberwasser gegeben.
Ja, also er hat Wohlwollen zur Kenntnis genommen, wenn sie ihn mochten. Hat sich nie von irgendwas distanziert. Ja, also es ist,
für Minderheiten wird es ab jetzt echt schwierig.
Für Minderheiten war es schon vorher schwierig.
Ja, aber jetzt wird es richtig.
Aber jetzt wird halt nochmal auf den Scheißerhaufen nochmal so ein kleines Häufchen draufgelegt. Weil es jetzt offizielle Staatsräson ist, dass du nicht erwünscht bist. Und
ich würde sagen, es wird ein großes Häufchen
draufgelegt. Ja, gut. Über die bildliche Größe brauchen wir jetzt nicht zu diskutieren. Ich glaube, wir sind uns einig. Das ist, für die Umwelt wird es auch scheiße aussehen.
Ja.
Für jede Art von Fortschritt wird scheiße aussehen. Also wie gesagt, der Begriff Renewable Energies taucht nicht auf in diesem 100-Tage-Programm. Ich glaube auch nicht, dass er darüber hinaus aufgeteilt. Trump steckt halt bis zum Hals offensichtlich in der Schuld der klassischen, oder vielleicht braucht er auch gar nicht, vielleicht ist er einfach tatsächlich so konservativ, also ich meine, er hat gerade einen Klimawandelskeptiker zum Umweltminister gemacht, insofern vielleicht braucht man dem gar nicht irgendwie, vielleicht braucht, nimmt der nicht mehr Geld dafür, dass er so tut, als ob er Kohle und Öl und Gas geil finden würde und glaubt, dass das die Zukunft sei. Also Das ist, also ich glaube, das wird auch jetzt noch ein paar Tage oder Wochen so gehen, dass man hin und wieder, ist ein bisschen so, als ob ein guter Freund gestorben wäre. Hin und wieder wird man sich sagen, ach, das Leben ist doch noch schön, und dann erwischt es einen wieder. Und
stell dir diesen Januartag vor, in dem Präsident Obama und Präsident-elect Donald Trump sich zusammen in einer Limousine sitzen, nebeneinander, und dann hinfahren zur Inauguration. Und Präsident Obama, der erste schwarze Präsident der USA, dann offiziell die Amtsgeschäfte an den endorsten Kandidaten des Kuckucksklans seine Amtsgeschäfte abgibt.
Ich werde so kotzen.
Das ist unfassbar.
Es ist wirklich unfassbar.
Es ist unfassbar. Es ist, du lebst in dem Land, du wirst ganz anders wahrnehmen, ne? Also was an Veränderungen. Aber es wird natürlich nicht in den USA bleiben, sondern das hat jetzt Konsequenzen für die gesamte fucking Welt, für jeden. Und wir in Europa und wir in Deutschland, das ist noch relativ handelbar. Ja?
Noch.
Aber stell dir mal vor, du bist jetzt irgendwie in Taiwan. Ne? Ich liebe Taiwan, ist ein tolles Land. Also überall auf der Welt gibt es Länder und Menschen, die auf den Schutz der USA angewiesen sind. Und wenn Donald Trump in seiner außenpolitischen Statements eins klar gemacht hat, dann, dass sich diese Menschen auf diesen Schutz
zahlt, oder ihr seid draußen.
Gerade getwittert ein Artikel bei Spiegel Online über Erdogan. Erdogan hat angekündigt, dass er mit der Türkei ab jetzt eine expansive Politik machen will.
Er will
die Türkei vergrößern, Vorbild Osmanisches Reich, ja. Natürlich, wer sollte ihn jetzt noch von abhalten? Ja? Und das werden jetzt viele machen, auch Russland.
Russland wird
ja schon damit angefangen haben. Ne? Also
Putin wird ich weiß nicht, wie Putin feiert, wahrscheinlich indem er ein bisschen Blut eines Oppositionellen trinkt oder sowas, wird gefeiert haben in der Nacht. Ich habe so ein paar Sachen gelesen, dass Putin ja gar nicht, dass Putin sich ja gar nicht so freuen wird. Ich glaube, Putin ist da.
Die NATO ist tot wahrscheinlich, ne?
Naja, vielleicht nicht tot, aber auf jeden Fall im Winterschlaf für die nächsten Jahre.
Ohne die USA ist die NATO nichts.
Ja, also auf jeden Fall werden, was auch immer passiert ist, werden sehr viele Länder jetzt anfangen, sich umzugucken und zu sagen, okay, wir haben uns bisher darauf verlassen, dass wir keine eigenen Atomwaffen brauchen, dass wir keine eigene extremes Militär brauchen, etc. pp. Und werden darum anfangen, jetzt ganz massiv, also es werden definitiv einige Staaten anfangen, sich atomar aufzurüsten. Und
Deutschland wird dazugehören, da bin ich mir ziemlich sicher. Also beziehungsweise die Europäische Union, das ist jetzt die Frage. Also
wahrscheinlich Deutschland über die EU. So wie die EU.
Hans Hütt hatte jetzt irgendwie gesagt, das wäre jetzt ja eigentlich mal eine Gelegenheit, nochmal wieder die europäische Integration voranzutreiben. Und ich denke mal, dass,
um schneller an Atomwaffen ranzukommen.
Genau, nee, mal ohne Scheiß, das könnte tatsächlich sozusagen die militärische Konsolidation, also die könnte tatsächlich der Treiber sein, weil ich meine mal ohne Scheiß, ohne den Schutz von Amerika ist Europa halt nichts.
Ja.
Ich meine, Frankreich hat Atomwaffen, England, aber England ist ja nicht mehr.
Ist ja nicht naja, mehr. Es sind auch amerikanische Atomwaffen in Deutschland stationiert, und ich meine, Atomwaffen, soweit, das ist ja hoffentlich doch noch ein Stück weit weg. Aber
doch, die brauchst du.
Aber
brauchst
das,
du, wenn du von Russland bedroht wirst.
Aber dass Putin sich jetzt mal, genauso wie er sich die Ukraine geschnappt hat, entweder noch einen größeren Teil, die Krim geschnappt hat, entweder noch einen größeren Teil von der Ukraine holt oder halt mal irgendein anderes Land.
Ukraine, das ist ganz klar, da wird da jetzt mit vollem
Mal gucken, wir werden sehen. Also ich will da keine Prognose machen, ich halte eine Menge Dinge für möglich. Ich mache jetzt keine zugewagten Zukunftsvoraussetzungen. Ich finde, es egal wie es ist, ist schlimm genug. Wir werden ein massives Morgenluft riechen, noch stärker der Rechten in Europa sehen.
Die Kurden sind am Arsch.
Ja,
Das sind die ersten Opfer. Ich sag's dir.
Jede Minderheit ist im Arsch.
Aber die sind jetzt gerade wirklich dran. Die werden jetzt abgeschlachtet von Erdogan.
Ja. Das, ich meine, das hat ja schon vorher angefangen und das wird jetzt weitergehen.
Ja.
Und bisher war die, also ich meine, es ist ja nicht so, als ob die Kurden bisher nicht abgeschlachtet worden sind. Und da war die Welt halt, hat die Welt halt sozusagen Erdogan noch immer, weil man keinen Krieg wollte, ein Auge zugedrückt. Das ist jetzt offizielle Staatsdoktrin. Bisher ist es, jetzt wird es halt so sein, ja, wenn ihr da die Kurden abschlachten wollt, dann ist das doch euer Sache. Viel Spaß.
Erdogan hat das mit angezogener Handbremse, mit 12 angezogenen Handbremsen gemacht, weil das nicht, ja, es.
Ja,
da
sind wir uns einig. Es wird.
Die Welt wird anders aussehen in einem Jahr.
Er hat ja schon angekündigt, dass TPP, also das ist hier das entsprechende Schwestervertragswerk für TTIP, wird abgeschafft werden. Wahrscheinlich ist damit auch TTIP hinfällig. Herzlichen Glückwunsch, liebe Linke in Europa. Trump hat euch euren Traum erfüllt.
TTIP ist aber, glaube ich, eh schon gescheitert gewesen, aber ja.
Ja, vielleicht, ja. Kann man, also wird nicht mehr passieren.
Das Interessante ist, ob er wirklich NAFTA außer Kraft setzt, weil ich meine, NAFTA ist ja wirklich jetzt schon
genau,
20 Jahre alt. Ja?
Das hat er.
Darauf basieren ganz, ganz viele Wirtschaftsbeziehungen, die dann einfach mal die Rechtsgrundlage erzogen
wird. Das ist, damit werden, ja, das, also da hat er sich in seinem 100-Tage-Programm vorsichtig zugeäußert. Also er hat gesagt, ja, wir werden das überprüfen und werden gucken, ob wir diese Option ziehen. Also er hat nicht gesagt, das machen wir auf jeden Fall. Hey, und das ist sowas, wo man schon dankbar ist bei einem Präsidenten Trump, wenn er über was bitterer, bizarrer Wahnsinn ist, vorher nochmal mit seinen Beratern spricht. Und
das Problem ist, glaube ich, seine Berater sind auch so total durchgeknallt.
Ja, aber offensichtlich haben sie da, offensichtlich ist da bei ihnen irgendwas, das sagt, wahrscheinlich hat jemand Aktienanteile an einer Firma, die da drüben ist und sagt, ah, aber ich würde dann 2 Millionen verlieren, wenn das so wäre. Ja, okay, dann machen wir es halt nicht. Ja.
Also, ja.
Okay, ich probiere jetzt mal, also die nächsten Jahre werden sehr, sehr scheiße werden. Ich glaube, die Wahl von Trump hat die Welt zu einem schlechteren Ort gemacht. So, das klingt jetzt total pathetisch, aber ich glaube, sie hat so dieses, was man als liberaler Weltbürger aufgeklärt, diese Träume, die wir verfolgen, das ist dieser Traum, der ist mit Brexit, war der eigentlich schon fast vorbei. Jetzt wissen wir, er ist vorbei. Und Trump ist die Manifestation des Ganzen.
Ich habe eine gute Sache.
Ja.
Eine gute Sache ist, also, beziehungsweise es gibt ein paar gute Sachen. Also ich glaube, dass der Syrien-Konflikt gelöst wird. Der wird gelöst werden, der wird blutig gelöst werden, aber wird gelöst werden. Weil wenn tatsächlich Putin und Trump dort zusammenarbeiten, dann sind die Rebellen dort relativ schnell weggebombt. Und
was bringt dich auf die Idee, dass Putin und Trump da zusammenarbeiten würden?
Da bin ich mir ziemlich sicher.
Das glaube ich keine Sekunde lang.
Doch, glaube ich schon.
Nein.
Doch, ja. Also Trump ist Putins Guy.
Absolut. Ja, die Trump glaubt Putins Guy zu sein, aber die USA, also Russland unterstützt da Assad. Das ist, die haben einfach.
Ja klar.
Putin ist nicht.
Trump wird dem da und wird da beipflichten.
Das sehe ich noch nicht. Also das ist, was ich glaube, das ist, dieses Trump ist Putins Guy, das ist was Putin Trump erfolgreich eingeredet hat. Natürlich ist Putin kein Idiot, im Gegensatz zu Trump. Putin wird weiterhin seine Interessen verteidigen und hat sich einfach, und freut sich, dass er jetzt Trump hat, der ein kompletter Vollidiot ist und sich für den Geilsten hält und aber der...
Aber das widerspricht dem doch gar nicht, was ich sage.
Ja, aber
das ist doch genau das, was ich meine.
Ja, aber ich glaube, es wird...
Putin wird seine Interessen jetzt ohne Probleme in Syrien durchsetzen können und vielleicht sogar mit Hilfe der Amerikaner, sogar dass sie ihm noch helfen. Und damit sind die syrischen Rebellen, sind damit auf jeden Fall geliefert. Das Ganze wird sehr blutig werden, aber es wird ein Ende finden.
Ich glaube da noch nicht dran. Weil ich glaube nicht, dass er nicht im Zweifelsfall da militärisch einschreiten. Ich sehe einfach nicht, dass dieses militärische Einschreiten dazu führt, dass Konflikte schnell vorbei sind. Aber das werden wir sehen. Es wird auf jeden Fall, diese ganze Politik wird eine neue Richtung kriegen.
Und eine andere Sache. Genau. Also ich bin der Meinung, dass Trump eine Weltwirtschaftskrise auslösen wird. Bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist jetzt erstmal keine gute Nachricht, das weiß ich selber. Und wahrscheinlich wird es uns alle treffen. Das wird alles sehr, sehr scheiße werden. Da werden nochmal andere politische Kräfte wach werden und so. Aber zumindest ist das eine sehr, sehr effektive Maßnahme gegen den Klimawandel. Es gibt keine effektivere Maßnahme gegen Klimawandel als eine Weltwirtschaftskrise.
Es gibt sehr viele effektivere Methoden, die besser sind, weil...
Die besser sind, aber nicht effektiver.
Die auch effektiver sind.
Nicht effektiver.
Natürlich. Du könntest einfach Geld in die Hand nehmen, um die Energieproduktion umzustellen auf erneuerbare Energien, dann hättest du eine effiziente, langfristige Lösung. Wenn du jetzt einfach dich hinsetzt und sagst, okay, wir fahren jetzt mal für anderthalb, also wegen einer Weltwirtschaftskrise werden jetzt mal für 2 Jahre, wird in USA und Europa, aber nicht in China, der CO2-Ausstoß ein bisschen sinken.
Auch in China.
Und danach haben wir noch,
bin ich mir sicher.
Und danach haben wir noch genug in der Luft, und danach holen wir das Zeug wieder aus dem Boden und verbrennen es weiter, dann hast du für den Klimawandel überhaupt nichts gerettet.
Das ist auf jeden Fall eine sehr effektive Sofortmaßnahme. Du hast recht, dass sie nicht besonders nachhaltig ist, wenn dahinter die Wirtschaft wieder anläuft und so. Aber es ist jetzt wirklich, du glaubst gar nicht, wie viel CO2 eingespart wird bei einer Wirtschaftskrise. Das sind wahnsinnige Summen, die du nicht durch noch so ambitionierte Wechselprogramme hinkriegst.
Egal. Ich glaube da nicht dran, aber okay, wir werden es sehen. Was ich meine ist, also was ich probiere zu sehen und was ich probiere hier umzusetzen ist, dass im Augenblick, also bei aller Jammerei, ich persönlich, meine Familie, uns geht es noch relativ gut dabei. Migration ist in diesem Land nicht mehr gerne gesehen, aber ich bin in der sehr, sehr glücklichen Position, ein Teil dieser Migration zu sein, die nicht das primäre Ziel sein wird und wahrscheinlich auch nicht das sekundäre Ziel sein wird.
Bist du sicher? Also ich habe das irgendwo gehört, dass er schon mal irgendwo zumindest
angekündigt
hat, Arbeitsvisa auszusetzen.
Ja, also er hat überlegt, es auszusetzen, das heißt aber nicht, dass... mit etwas Glück haben wir in 4 Wochen eine Green Card, noch bevor Obama aus dem Amt ist. Und so, mit etwas Pech dauert es noch länger. Er hat auf seiner Webseite, also Trump hat ja zu jedem Thema jede mögliche Meinung gehabt, alles, was gerade funktioniert hat. Das Statement auf seiner Webseite ist relativ klar, die hier sind und legal hier sind, die wollen wir auch hier behalten und den wollen wir, so, das ist im Augenblick. Das heißt nicht, dass das jederzeit kippen kann ich gehe davon aus, dass es uns erstmal bis auf Weiteres nicht schlechter gehen wird. Es wird aber vielen, vielen anderen Leuten schlechter gehen, vielen, vielen anderen Menschen, die einem am Herzen liegen. Und teilweise kennen wir die. Wir kennen illegale, also undokumentierte Einwanderer, die jetzt dank Obama hier halbwegs sicher gelegt haben, die jetzt wahrscheinlich gerade durchdrehen und brüllen, what's happening, weil die unter sehr, sehr schlechten Umständen leben. Wir kennen viele schwule und lesbische Paare hier. Wir kennen Transgender-Leute, die gerade wirklich alle Schiss haben, die wirklich Angst um ihr Leben haben. Das ist nicht so eine, oh mein Gott, die nächsten 4 Jahre wären scheiße Angst. Und zwar zu Recht. Ich meine, der Vizepräsident der USA ist ein Typ, der Homosexualität für eine Krankheit hält, die man durch Elektroschocks therapieren kann, beziehungsweise durch solche Umschulungstherapien. Ich habe neulich ich will mich da nochmal ein bisschen schlauer machen, weil also die Selbstmordrate in diesen Umschulungstherapien, die muss enorm sein. In dem, was ich da gelesen habe, war die Rede von 50%. Und das ist jetzt offizielle Politik der Vereinigten Staaten von Amerika. Und ich bin an dem Punkt, wo ich sage, ich habe mir neulich nochmal geguckt, wie alt ist der, Trump ist ja schon älter, vielleicht schafft das ja gar nicht, aber dann ist ganz offiziell sein Vizepräsident an der Macht. Und wenn man sich mal durchliest, was dieser Pence so von sich gibt, da wünscht man Trump lange und gute Gesundheit.
Das ist auch ganz schön krass, ja.
Weil der Typ ist nochmal, ich meine, Trump ist irgendwie so ein Typ, der nimmt jetzt so eine konservative Position.
Hat er nicht auch den Holocaust geleugnet, der Pence?
Nee, das war ein anderer von Trumps Helfern. Das ist nicht der. Oder jedenfalls habe ich keine.
War das nicht der gesagt hat, nee, ich habe die Öfen gesehen, die waren viel zu klein.
Ja, diese Aussage habe ich über einen anderen Trump, nicht über Pence. Also ich habe es tatsächlich nicht über ihn gefunden. Ich weiß nicht, ob das heißt natürlich nicht, dass er es nicht gesagt hat. Ich habe es gegoogelt, weil ich es auch gelesen habe und habe keine Quelle dazu gefunden. Und darum werde ich es nicht weiter verbreiten. Der Typ ist. Aber
zumindest den Klimawandel hat er geleugnet.
Natürlich hat er ein Klima, wie gesagt, er hält.
Ja,
er ist einer.
Evolution ist auch Quatsch, ne?
Er hat in seinem Staat, übrigens, er war dieser Typ, der eingeführt hat, dass Transgender-Leute nicht mehr auf die falsche Toilette gehen dürfen. Was Leute dazu bringt, ich folge gerade einer Comiczeichnerin, die gerade vor einem halben Jahr oder sowas ihre Umoperation hatte. Und es gibt auch so ein gutes Vox-Video darüber, wo man sich das mal, wenn also die ist eine Frau, die ist zu einer Frau umoperiert und sie soll jetzt in einigen Ländern aufs Männerklo gehen. Und ja. Sie hat, und das ist ja nicht so, dass diese Menschen, ich gehe ganz normal aufs Frauenklo, sondern es ist eine Frage, mit der sie sich Jahre ihres Lebens beschäftigt hat, weil sie angefangen hat, Hormone zu nehmen, weil sie angefangen hat, sich umzuziehen, weil sie sich anders gekleidet hat, ab wann ist es okay aufs Männer, wie lange muss ich noch aufs Männerklo gehen, ab wann ist es okay aufs Frauenklo zu gehen, die hat sich ihr halbes Leben mit dieser Frage beschäftigt, auf welches Klo sie gehen soll, weil sie nicht auffallen will, und jetzt gibt es in einigen dieser Staaten Gesetze, die einfach, weil es geht, nicht weil es irgendjemand stört, weil es irgendwie eklig klingt, die jetzt, also weil da diese Fantasien aufkommen, da verkleiden sich die Männer einfach alle auf Frauen und gehen aufs Frauenklo und, So, und das ist was, woran es ja so aussieht, als ob Trump da nicht hinterher wäre zum Beispiel. Aber sein Vizepräsident ist es. Und jetzt ist die Frage, wer hat die Macht da in dem Laden? Und nach allem, was es aussieht, ist es eigentlich sein Vizepräsident, der die Macht hat. Jedenfalls ist das, was wir bisher davon gehört haben, was wir im Vorfeld gehört haben, wieso Pence diese Vizepräsident-Position haben wollte. Und
der Unterschied ist auch der, dass Pence hat eine Ideologie, Trump hat keine Ideologie, dem ist eigentlich alles scheißegal.
Ja.
Und es gibt ja Leute, die sagen so, ja, Trump wird schon nicht so schlimm, weil der hat ja gar keine, der labert ja nur viel und im Endeffekt ist ihm da doch alles egal und so. Das mag richtig sein, aber er wird, beziehungsweise er hat schon eben Leute mit seinem Programm angezogen, die er jetzt auch in Posten setzt. Also Pence ist ein Beispiel. Da wird noch viel mehr kommen. Also Palin ist ja schon irgendwie, steht ja schon auf der Liste. Stehen noch einige andere Leute auf der Liste. Und die werden eben in der Regierung sitzen. Und selbst wenn Trump es scheißegal sein sollte, das reicht ja vollkommen, wenn die dann ihre Agenda durchziehen.
Wir haben ein Triple, Quadruple Shit Sandwich. Wir haben eine ultrakonservative Regierung mit einem Präsidenten, dem eigentlich alles egal ist, solange er irgendwann nochmal Diktator wird. Und ich glaube nicht, dass er jetzt aktiv das Ziel hat, Diktator zu werden, aber ich zweifle dran, dass Trump ein Demokrat ist. Also im Sinne von, dass er an das demokratische System glaubt. Ich glaube, du hast das neulich gesagt, wir haben unabhängig telefoniert und du hast gesagt, dass Trump glaubt nur an sich. Und ich glaube, Trump ist der festen Überzeugung, dass er eigentlich ein ganz geiler Diktator wäre. Und
Trump hat eine Ideologie und das ist Trump Supremacy.
Genau. Das hast du gesagt, das ist eigentlich ein sehr schöner Satz. Und das werden wir jetzt ganz hart erleben. Wir haben einen Senat und einen Kongress, der alles, was die 3,5 Sachen, die Trump seinen Wählern versprochen hat, die man vielleicht für gut halten könnte, eben zum Beispiel wie so ein Investitionsprogramm. Das Kind ist hier gerade immer noch am Eingang. Was der Senat und der Kongress gnadenlos abwürgen wird. Und ach, Luft.
Ja, mal gucken, ne?
Und das wird, also die nächsten Jahre werden nicht lustig. So. Ich erzähle jetzt zwischendurch einfach was komplett anderes, okay? Ich habe gerade keinen Bock mehr darauf. Wir waren ja gestern am Strand und ich habe auf Facebook so ein kleines Video gepostet. Und dann komme ich direkt wieder auf Trump. Das hat eine perfekte Überleitung. Und wir waren, sind, wie gesagt, einfach irgendwie so, ey, komm, wir machen, um auf andere Gedanken zu kommen. Ich habe von zu Hause gearbeitet, wir machen in der Mittagspause, fahren wir runter zum Ocean Beach und gehen dann in irgendein Strandcafé und laufen noch ein bisschen am Wasser lang. Und dann sind wir irgendwie so am Wasser lang gelaufen und Jana hat so gesagt, ja, es gibt hier diese Sneaker Waves, da habe ich Warnung von gelesen. Es sind so Wellen, die ganz, ganz weit rauskommen und auch Bereiche überschwemmen, wo man vorher gar nicht so ahnt, dass sie die überschwemmen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, wir sind vorsichtig, aber komm, so ein paar Meter können wir noch rangehen. Und ich habe halt so ein Video gemacht. Ich war vielleicht 20 Meter vom Wasser entfernt und wir stehen da so mit Kind und Kegel und allen Pipapo und plötzlich kommt da wirklich so eine Welle auf uns zu. Okay. Und Diana hat noch schnell das Kind hochgerissen und ich habe es noch geschafft, sein Dreirad festzuhalten, weil das schon weggespült worden ist. Und wir sind wirklich bis zum Arsch stehen wir plötzlich im Wasser.
Schöne Metapher.
Und ja, noch nicht bis zum Hals, aber erstmal bis zum Arsch. Konnte ich das erste Mal testen, ob mein Telefon tatsächlich wasserfest ist. So nass ist es zum Glück tatsächlich nicht geworden. Ich hatte es eher noch in der Hand, weil ich gerade dabei war, dieses Video zu posten. Und dann sind wir da rausgerannt. Danach habe ich meine Flipflops gesucht, weil ich meine Flipflops verloren habe bei der Flucht vor den Wellen und habe sie tatsächlich beide noch entdeckt. Und dann habe ich mich dann abends hingestellt und habe den ganzen Sand von dem Dreirad wieder abgemacht, weil das war wirklich, sowas habe ich noch nie erlebt. Das waren auch solche Wassermassen, das ist unfassbar. Die sind dann abgelaufen mit extrem hohem Tempo wieder, weil das war dann, hat sich so ein kleiner See gebildet und der ist dann abgelaufen. Dann hat man gesehen, wie da an einer Stelle das Wasser relativ schnell rausläuft. Und sind wir vom Strand wieder hochgelaufen und so 5-6 Minuten später war das Wasser immer noch nicht vollständig abgelaufen, sondern lief noch mit nach wie vor sehr, sehr hoher Geschwindigkeit. Und dann sind wir da zu diesem Café gegangen und dann hat Diana, wie es mir an dem Tag überhaupt nicht gepasst hat, wie es manchmal ihre Art ist, wie sie sich gesagt hat, ach, ist wichtig, dass wir einander helfen, irgendwie eine obdachlose Frau zum Essen eingeladen, die dann mit uns gegessen hat. Und Diana ging rein, um zu bestellen, also wir haben draußen gesessen in diesem Café und Diana ging rein, um zu bestellen. Ich hatte überhaupt keinen Bock, ich wollte überhaupt mit niemandem reden, ich wollte einfach nur ein bisschen rumsitzen und Burger mampfen und dann habe ich, ach naja, was soll's schon, Was soll schon? Naja, gib dir einen Ruck. Dann habe ich angefangen, mit ihr zu reden und ähnlich wie die Prognosen für Hillary Clinton abgestürzt sind, stürzte dieses Gespräch ab, als ich herausstellte, dass diese obdachlose Frau offensichtlich eine knallharte Trump-Anhängerin ist. Mhm. Und das ist sowas, ich habe auch Dienstagabends noch auf Twitter mit jemandem mich gestritten, der tatsächlich hätte ich es nicht so lange durchgehalten, der tatsächlich sehr, sehr freundlich und sehr, sehr nett war, aber halt, und der auch gesagt hat, ja, nee, mein Kandidat hat gewonnen, darum bin ich heute einfach nur fröhlich und ist doch alles, kein Arschloch war, sondern halt einfach, aber ganz offensichtlich Trump-Anhänger. Und, er hat nicht rassistisch argumentiert. Ich unterstelle das natürlich, wie ich jedem Trump-Wähler unterstelle, dass er zu gewissen Anteil aus rassistischen Gründen das auch Trump gewählt hat. Weil es kommt immer relativ schnell, ja, aber die illegalen Immigranten. Und ich habe so ein bisschen probiert, den Typen abzuklopfen. Was unterscheidet den denn jetzt eigentlich von mir? Was macht der denn anders? Und mir sind zwei Dinge aufgefallen. Zum einen, und da sieht man erstmal, wie stark dieses Lügenpresse-Narrativ ist. Mhm. Der Typ hat halt, also Das fing irgendwie an damit, dass Trump halt, dass er irgendwie so, ja, aber Trump wird die Schulden senken und sowas. Und dann halt, Trump wird die Schulden erhöhen. Hat er angekündigt. Und dann hat er gesagt, ja, hast du dafür irgendeine Quelle? Und dann habe ich einen New York Times Artikel geschickt. Und dann hat er gesagt, Presse. New York Times traue ich nicht. Dann habe ich einen Bloomberg Artikel geschickt. Ja, vielleicht traust du, nee, Bloomberg traue ich auch nicht. Dann, okay, hier, Fox News. Hat also ich meine,
ist nicht Bloomberg sogar Republikaner?
Ja, natürlich. Fox News. Nee, Fox News traut er auch nicht. Dann, wem traust du denn? Ja, niemand.
Bart.
Nee, tatsächlich nicht. Aber WikiLeaks, weil die halt die puren Informationen veröffentlichen. Dann habe ich so, ja, wie viel Prozent der E-Mails hast du denn gelesen? 5%, 10% tatsächlich? Schafft man das überhaupt, diese 30.000? So, weil er meint, man muss direkt zur Quelle gehen. Natürlich geht er nicht direkt zur Quelle, sondern natürlich liest er einfach den WikiLeaks-Twitter-Feed. Also, du hast diese Leute, die, und ich bin der Erste, der sagt, man muss den Medien gegenüber kritisch sein. Aber kritisch sein heißt nicht, alles, was sie veröffentlichen, pauschal von vornherein abzulehnen. Sondern kritisch sein heißt, mehrere Quellen gucken, vergleichen, gucken, wer hat welche, könnte welche Interesse haben und sich probieren, daraus sein eigenes Bild zu machen. Und dieses Lügenpresse-Narrativ, und er hat es nicht so genannt, aber es ist im Endeffekt das Gleiche, ist halt auch so eine totale Schutzmauer vor jeglicher Information, die von außerhalb kommen könnte. Ja. Also man hat, es ist Ignoranz als Feature. Ich bin nicht so naiv wie du und falle auf diese Medien rein, die Nachrichten bringen. Ich mache jetzt die ganze Zeit hier so Airquotes. Ich ignoriere sie und bezeichne alles als Lüge, was über sie kommt. Und das ist ein unfassbar guter Schutz, weil dieses Investitionsprogramm von Trump, da hätte man auch noch einen Audioclip von, wo Trump das sagt, gefunden, weil das hat er bei Fox Business News in einem Interview erzählt. Das hätte er immer noch abgelehnt. Das ist einfach, wenn du einmal auf diesen Zug bist, das ist einfach, der hat seine 3, 4 Quellen und was auf denen nicht auftaucht, das hat nicht stattgefunden. Ja. Und das ist dieses eine ganz wichtige Narrativ. Oder dieses eine ganz wichtige, was glaube ich diese Gruppen zumacht. Das zweite, was mir wie Schuppen von den Augen gefallen ist, ist halt, ich habe auch, sind Meme. Ich habe irgendwann vor ein paar Monaten habe ich gelesen, dass irgendein Republikaner in eine Meme-Propaganda-Firma aufgemacht hat, wo ich dachte so, what the fuck ist das denn für ein Scheiß?
Das war doch der Oculus Grift-Gründer. War das sogar?
Nee, nicht der Gründer, einer der Investoren. Ja, der Typ, stimmt, der Typ war das.
Daher kam das wäre einer von den beiden Gründern gewesen.
War das sogar einer von den beiden Gründern? Ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall einer, der definitiv nicht bei uns auf dem Campus rumrennt. und...
Ja, hallo, ich meine, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe heute auch schon getwittert, ne? Also Peter Thiel im Facebook-Board, das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Also, ne, irgendwie der exzentrische Millionär, der den komischen Right-Wing-Kandidaten aus irgendwelchen Gründen unterstützt, okay. Aber der sozusagen jetzt enge Ties zu dem faschistischen Staatspräsidenten hat, ja, den kann Facebook sich nicht mehr.
Naja, also noch ist Trump kein Faschist.
Da kann man drüber
streiten. Das zum einen und zum zweiten ist im Augenblick ist ja gerade, also hier ist ja die generelle Einstellung und was ja eigentlich auch eine gute Einstellung ist, okay, nach all den Differenzen, die wir hatten, nach all dem wir müssen er ist gewählter Präsident, damit ist er auch dein Präsident, suck it. Und wir müssen jetzt das Beste draus machen und das heißt natürlich auch mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich meine, Clinton hat angekündigt, hat ihm die Zusammenarbeit angeboten. Merkel hat ihm die Zusammenarbeit angeboten. Du kannst
sie hat das Ganze geschickt formuliert.
Sie hat das sehr geschickt formuliert.
Werte und dann unter anderem auch der Schutz von Minderheiten irgendwie und Gleichberechtigung und demokratische Werte. Unter diesen Werten bin ich bereit, mit ihnen gerne eng zusammenzuarbeiten.
Kannst du mal deinen Pegel ein bisschen leiser machen, bitte, auf deiner Seite? Dann kann ich sie ein bisschen höher drehen.
Das war halt durchaus eine Bedingung, die sie geknüpft hat. So ein bisschen so.
Warte mal, mache ich hier wieder lauter, so, damit so. Auch, ich glaube, das ist besser. Das knarzt so ein bisschen. Das hat sie super gemacht, ohne Frage. Das ist, dass aber sie wird mit Trump natürlich zusammenarbeiten und du kannst niemanden, also ja, sehe ich zumindest so, du kannst, also so,
sie muss ja auch mit Putin zusammenarbeiten, mit
Erdogan. Aber ernsthaft jemanden aus dem Board of Directors einer Firma zu schmeißen, weil er Verbindung zum Präsidenten, zum demokratisch gewählten Präsidenten der Vereinigten Staaten hat, das ist kein Grund. Es ist wirklich.
Doch, doch. Also ich würde schon sagen, weil ich meine, die Diskussion um, sag ich mal, Datenschutz und die Frage, wer hat Zugriff zu den Daten und so weiter und so fort, die bekommt unter Trump eine völlig andere Konnotation.
Ja, aber erstmal, das ist jetzt sozusagen, das ist jetzt eine inhaltliche Einschätzung von Trump, das ist die da will ich nicht mal widersprechen, aber erstmal ist der Typ der gewählte Präsident der Vereinigten Staaten. Das ist, als ob du in Deutschland irgendwie sagen würdest, wir haben jemand aus dem Vorstand geworfen, weil er Merkel ganz gut findet. Das ist,
nee, weil er AfD gut findet und das finde ich auch okay.
Nee, aber in dem Moment, in dem die AfD, in dem Moment, in dem Frau Petri Bundeskanzlerin ist, ist das, also
umso mehr müsste man ihn dann rausschmeißen.
Ich verstehe ja deinen ganzen ich verstehe ja deinen Brast und ich unterstütze ihn und so weiter und so fort. Aber
das ist wirklich rein rational. Das ist jetzt nicht emotional, sondern es geht wirklich hier darum.
Das ist emotional.
Das geht hier wirklich darum, dass hier eine gefährliche Situation ist, dass einer, der sozusagen jetzt wahrscheinlich zum engeren Kreis des Präsidenten Trump gehört, dass der jetzt sozusagen im Facebook-Board sitzt und dort wichtige Entscheidungen mittrifft. Das halte ich für eine extrem gefährliche Situation.
Das ist eine extrem gefährliche
Situation. Rein aus PR-Gründen muss Facebook, kommt es gar nicht dran vorbei.
Michi, die Hälfte dieses Landes hielt das für mindestens genauso problematisch, dass ein Boardmember Verbindungen zu Obama hatte.
Aber Facebook ist eben nicht nur eine amerikanische Firma, sondern der größte Teil ihrer Nutzer sind nicht Amerikaner, Max.
Also das ist kein Argument. Also das war vielleicht bis Dienstag ein Argument, aber jetzt ist es kein Argument mehr im Augenblick gerade, weil der Typ kann mit Fug und Recht sagen, die Hälfte des Landes steht aber hinter dem Mann, den ich unterstütze.
Das ist aber nicht eine Landesfrage. Facebook ist seinen Nutzern gegenüber verantwortlich.
In erster Linie wird wer hier im Board of Directors ist, wird in erster Linie die Firma entscheiden. In zweiter Linie die Öffentlichkeit. Und da zählt die Öffentlichkeit in Europa im Zweifelsfall. Ich stecke nicht drin in den Entscheidungen. Das ist einfach nicht sonderlich viel. Und sondern die öffentliche Meinung hier im Land im Zweifelsfall, falls überhaupt.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Mark Zuckerberg das eher so sieht wie ich. Ich bin gespannt, wie es passiert.
Ich habe keine Ahnung, wie Mark Zuckerberg das sieht. Ich
kann mir nicht vorstellen, dass er das nicht sieht, das Problem.
Ich kann mir vorstellen, dass er es sehr, sehr scheiße findet, aber das heißt nicht, dass er deswegen dagegen was machen kann. Aber das ist jetzt auch, glaube ich, tatsächlich nicht die wichtigste Baustelle. Also ich glaube, dass diese Meme-Fabriken und Meme sind einfach unfassbar gut geeignet für politische Propaganda, weil sie sind sie sind mehr als Nachrichten, sie sind halt eine soziale Identifikation. Und das ist halt wichtig, es gibt halt diese sozialen Bubbles, in denen irgendwelche Meme ausgetauscht werden. Und es ist wichtig, dass du immer die neuesten Meme kennst, weil ansonsten bist du gerade nicht hip und in. Und die einzelnen Meme bauen aufeinander auf. Das heißt, du verstehst das eine, dass es mir passiert. Mich hat dann irgendjemand mit so einem Meme-Bildchen bombardiert, die mir wirklich relativ wenig gesagt haben, außer dass ja, Hillary irgendwas mit dem Teufel und weiß der Teufel was. Du musst sozusagen dranbleiben und die neuesten Meme immer kennen und verinnerlicht haben, um sozial angesagt oder sozusagen um in dem ganzen Spiel drin zu bleiben. Das ist nicht so, als ob man mal für 3 Tage die Nachrichten nicht lesen würde und dann liest man irgendwann noch eine Zusammenfassung, sondern das ist halt so ein nicht nur ein politisches, sondern auch ein soziales Konstrukt, so ein Meme. Und an Meme verbreitet sich natürlich nicht das, was die Wahrheit am besten darstellt oder was am ausgewogensten ist, sondern immer das Extremste. Und du hast diese Meme-Maschinen, es sind auf rechter Seite, ich behaupte, dass es auf liberaler Seite minimal besser wäre, wobei ich weiß es auch nicht. Ich habe auch nicht so viele Meme gesehen und vielleicht bin ich da auch tatsächlich nur biased. Was ich sehe, ist auf rechter Seite, dass gibt's halt massenhaft Meme, die keinerlei Bezug zur Realität haben. Und die sind da als Fakt angenommen. Das ist, du hast hier Konservative in dem Land, die mitzählen, wie viele Leute Clinton persönlich umgebracht hat, weil sie eine Mörderin ist. Ja, und du denkst dir so, also sind denn überhaupt so viele Leute unter fragwürdigen Umständen die Mord sein könnten, umgekommen? Und ist halt irgendein Typ, der in einer Clinton-Administration war, der dann halt die meisten von diesen Leuten hätten ihn ins Gesicht gespuckt, wenn sie gekonnt haben, aber plötzlich ist er halt auf der Straße überfallen worden und bei diesem Überfall gestorben und plötzlich wurde er ein Held der Rechten, weil er nämlich Clinton eigentlich ja die ganze Zeit sagen wollte, dass er, und das hätte er jetzt fast gemacht, und darum hat sie ihn umbringen lassen und oder selber umgebracht oder wie auch immer. Ich sehe nicht so richtig, wie man das aufbrechen kann. Weil diese Meme werden, die gehen ja nicht weg. Das ist ja was, was ganz natürlich da ist. Also früher hat man PowerPoint-Präsentationen rumgeschickt mit lustigen Bildern, dann hat man irgendwann angefangen, animierte GIFs mit lustigen Bildern rumzuschicken. Jetzt schickt man animierte GIFs rum, wie man seinem politischen Gegner den Tod wünscht.
Aber das ist ja auch dieses Alt-Right-Movement. Das ist ja im Endeffekt tatsächlich ein richtiges Internet.
Total. Ich meine, das ist ja durch. Ja, genau. Dieses Paper-Meme, dieser Frosch. Wir haben bestimmt schon einige gesehen.
Keep the Frog. The Frog.
Der halt dadurch entstanden ist. Das war mal ein total harmloses Comic, was irgendwie. Und dann haben irgendwelche Leute gesagt, das wird mir gerade zu Mainstream. Das finden zu viele Leute lustig. Leute, die es nicht lustig finden werden, darum werden wir es jetzt mit Nazi-Propaganda verbinden. Das hat Stephen Colbert hat das irgendwie mal, als er es erklärt hat, hat das sehr schön verbunden mit alle sitzen schön in einer Hot Tub und dem einen Typen fällt auf, dass es jetzt langsam zu viele werden, also scheiß da mal rein. Und das ist jetzt dieser dämliche Frosch. Und du kannst mittlerweile, wenn du auf Twitter jemanden siehst, der im Usernamen ein Frosch-Emoji hat, den kannst du eigentlich blind blocken. Und ja. Das ist, ich habe wirklich überlegt, ob man nicht einfach ein Skript schreiben soll, was automatisch Leute mit, also es ist ja nicht so schwer, Usernamen angucken, gucken, ob ein Frosch drin ist, Block klicken. Und das sind Leute, die stolz auf ihren Rassismus sind. Also die sind weg davon. Ich bin ja kein Rassist, aber man muss doch sagen dürfen, sondern das sind Leute, die, ich bin Rassist und darum. Das ist Trumps Wählerschaft. Und ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch dieses Video von Jon Stewart gesehen, was entstanden ist auf irgendeiner Veranstaltung, so aus der Hand gefilmt, wo er die Geschichte nochmal erzählt, wie ihn damals, wie Trump ihn angegriffen hat. Ach so, auf Twitter.
Auf Twitter, ja, die Bühnenshow, ja.
Und halt, wie Stewart mehrfach sagt, ich glaube, der Typ möchte gern der Weltöffentlichkeit mitteilen, dass ich Jude bin.
Ja.
Und
Trump ist ein Antisemit, das ist relativ.
Und er spielt auf jeden Fall mit antisemitischen Ressentiments. Und
der letzte Wahlkampfspot war ja auch ziemlich deutliche antisemitische Untertöne.
Und das sagen ja einige, dass in Trumps Wahlkampf durchaus so dieses Dog-Whistleblowing drin war, also dieses mit Memen arbeiten, die nur, oder mit Metaphern arbeiten, die für jeden Außenstehenden wie ein Meme relativ harmlos wirken, aber halt für die Gemeinde, die es ansprechen soll, für die halt das Zeichen ist. Und die Antisemiten sind vor Begeisterung durchgedreht bei einigen Sachen, wie Trump gesagt hat.
Und das ist natürlich dann auch so die Basis des Bounds zwischen Assange und Trump, glaube ich.
Ja, Assange ist ja sowieso nochmal ein ganz eigenes Tierchen. Und das finde ich ja auch, ich finde ja so vieles so irre daran. Also das habe ich den Typen dann auch mal gefragt, so dieses, sag mal, ihr habt vor der Wahl rumgeheult, dass diese ganze Wahl nur ein reiner Betrug ist. Jetzt ist sie plötzlich kein Betrug mehr. Wieso?
Ja, Trump hat das aber so gesagt. Er hat gesagt, ich erkenne die Wahl an, wenn ich Präsident werde.
Also, was für mich schon mal die klare Aussage ist, dass der Typ einfach kein Demokrat ist. Also Demokrat im Sinne von demokratische Strukturen unterstützt. Er ist einfach, solange es ihm hilft, ist alles recht. Das ist seine ganz klare Aussage. Und, und seine Wähler sind damit absolut okay. Und Trump würde einen hervorragenden Diktator abgeben. Und das ist was, wenn ich jetzt Leute sagen höre, schlimmer als George W. Bush ist er auch nicht, doch, glaube ich schon, weil George W. Bush war zwar ein Idiot und auch ein sehr konservativer Idiot, aber wenigstens war er ein gut gelaunter Idiot. Und Trumps Plattform ist Wut. Und ich würde nicht so weit gehen zu sagen Hass, noch nicht, würde ich sagen, aber Wut auf jeden Fall. Und diese Wut lassen jetzt seine Anhänger raushängen. Und diese Wut ist auch bei ihm. Der Typ kann ja außer wütend, kann der ja nichts. Der ist ja, der hat ja keinen Humor, der hat ja kein, also außer halt, wenn es darum geht, irgendjemand anders fertig zu machen, dann das macht ihm offensichtlich Spaß und das findet er lustig. Ansonsten der Typ ist zu jeglicher Selbstreflexion komplett unfähig. Der Typ wäre einfach gerne Diktator. Und das wäre die Rolle, die ihm eigentlich wesentlich besser in den Kram passt als gewählter Präsident der Vereinigten Staaten. Und das ist was ich über Bush nicht gesagt hätte.
Also George W. Bush war ein, ich würde sagen, ein etwas einfältiger Ideologe. Seine Ideologie war aber tatsächlich die, es war so ein bisschen die Überlegenheit der westlichen Werte, ja, das war so ein bisschen die Ideologie und glaubte, die westlichen Werte in die Welt tragen zu können und zur Not eben mit Bomben. Und das war im Endeffekt eine Fortführung der Ideologie von, die kommt eigentlich ursprünglich tatsächlich von Reagan. Ne? Reagan war auch dieser Typ, der halt angetreten war und halt ein sehr, sehr fest definiertes Set von Werten hatte, die er in die Welt tragen wollte, koste es, was es wolle. Und ein bisschen dort hat George W. Bush angeschlossen und wollte das so ähnlich machen. Und das ist natürlich gründlich in die Hose gegangen. Und er war aber definitiv er war ein Demokrat, er war jemand, der jetzt auch nicht völlig für die falschen Werte gestanden hat. Aber der halt, ja, weiß ich nicht, der halt so eine, ja, im Endeffekt sehr einfältige Ideologie verfolgt hat. Und Trump, das Gefährliche ist ja, dass er überhaupt gar keine Werte, überhaupt gar keine Ideologie hat. Also es gibt natürlich auch schlimme Ideologien und schlimme Ideologen und so, aber
das sind wenigstens irgendwie kalkulierbar.
Genau, die haben irgendwie ein Set an Werten, nach denen sie sich orientieren. Trump ist alles fucking scheißegal und er ist im Endeffekt gestört. Er ist wirklich, ich halte ihn wirklich einfach für einen Psychopathen.
Ja.
Und das sagen auch viele Leute, die ihn eher in näher kennen, sagen alle durch die Bank, er ist ein Psychopath.
Ich weiß nicht, also ich finde immer medizinische Diagnosen auf 2000 Meilen Entfernung finde ich immer ein bisschen problematisch insofern. Aber die Richtung, Leute,
die ihn näher kennengelernt haben, sagen, er ist ein Psychopath. Das sagt der Typ, der mit seinen ihm die Biografie gemacht hat,
Stimmt, das hat er getan.
Das sagen fast alle Leute, die irgendwie näher an ihm dran waren und dann irgendwie...
Sagen auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute.
Und ich meine, wenn du dir anschaust, wie er handelt und wie er spricht, dann ist das für mich irgendwie, das ist für mich offensichtlich. Und das ist ja das Krasse, dass er halt deswegen auch unstoppable war. Genau weil jede Form von Wert, den du an sein Handeln angelegt hast, ja, und dem du zum Beispiel sein Handeln skandalisiert hast, ja, ist an ihm abgeperlt. Warum? Weil es ihm scheißegal ist, weil er keine Scham kennt.
Er kennt keine Scham. Das finde ich auch das Irre. Das ist sowas, was mir an Trump, Trump war, andere Präsidentschaftskandidaten, Mitt Romney ist damals darüber gestolpert, dass er, oder zum wesentlichen Teil darüber gestolpert, dass er etwas, dass er auf einer Veranstaltung, die quasi geheim war, etwas Negatives über untere Wählerschichten gesagt hat und dass das mitgefilmt worden ist und dass dass diesen Scoop-Gedanken hat. Trump hat wesentlich schlimmere Sachen gesagt, aber er hat sie halt alle in der Öffentlichkeit gesagt. Und damit haben sie irgendwie ihre Wirkung verloren. Damit war so dieser Exklusivitätscharakter weg und diese Story, die ihm im Endeffekt doch ein bisschen geschadet hat oder vielleicht sogar ganz ordentlich geschadet, vielleicht hat er sonst noch deutlich gewonnen, ich habe keine Ahnung, aber dieser Skandal mit der es dann auch mal in die Medienöffentlichkeit geschafft hat, dieses Pussy-Grabbing war wieder so irgendwas, was hintenrum entstanden ist, was nicht offiziell ist. Der Typ hat vorher Sachen gesagt, die mindestens genauso schlimm waren, aber halt auf offener Bühne. Und damit hatte kein Nachrichtenmedium diese Nachricht für sich alleine. Und damit hat es auch diesen Skandalfaktor verloren. Und
das ist das Allerkrasseste. Du musst dir überlegen, ne? Bei dem ganzen Scheiß, den er gesagt hat, ist er jetzt belohnt worden mit dem Posten des Präsidenten. Und das bedeutet einen kulturellen Wandel, wir haben das ja vorhin schon angesprochen, ne? Mit irgendwie, dass jetzt die Trump-Anhänger jetzt hier irgendwie sich Oberwasser bekommen. Aber das ist ja, was Trump gemacht hat, dadurch war ja eine Normalisierung. Mhm. Eine Normalisierung von sexueller Gewalt, eine Normalisierung von Rassismus und von Hass, ja, die vorher total skandalträchtig war und die jetzt einfach, das ist eigentlich das Krasseste. Selbst wenn er jetzt nichts mehr Schlimmes machen würde als Präsident, hat er die USA und hat er wahrscheinlich sogar die Welt kulturell so krass verändert, einfach weil jetzt als normal gilt, was vorher absolut außerhalb jeglicher Reichweite war. Damit hat er schon das Klima der Welt und vor allem in Amerika komplett verändert. Und das ist so horrifying eigentlich, ja. Also wenn du dir überlegst, alles Negative, wofür dieser Mensch steht, und das sind wirklich ganz krasse negative Dinge, die sind jetzt normal, weil es nicht irgendwer gemacht hat, sondern weil es der Präsident der Vereinigten Staaten gemacht hat, der jetzt auch völlig ungeschoren davon kommt. Das ist jetzt einfach normalisiert. Das ist jetzt nicht mehr Frauen ungefragt an die Pussy zu greifen, ist jetzt nicht mehr eine schlimme Sache. Weil das hat ja auch der Präsident gemacht und wurde sogar gewählt.
Ja.
Ja? Das musst du dir mal reinziehen.
Ja. Ich weiß nicht, was an diesem brennenden Haufen Scheiße mich am meisten für das größte Problem halte. Ich halte diesen kulturellen Backlash für ein massives Problem. Das ist ja auch nicht einfach nur ein konservativer, die Konservativen behaupten ja immer, dass sie höhere Werte haben und bla 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 und wir sind doch für so nur eine Ehe und für die Familie und sowas. Das sind ja,
das ist kein Konservativer, nee.
Das sind ja Werte, für die Trump überhaupt nicht steht, sondern du hast jetzt diese Kombination aus, der Präsident kann machen, was er will. Beziehungsweise weiße heterosexuelle Männer können machen, was sie wollen, wohingegen dann der konservative Teil, also das heißt ja nicht, dass sie davon abrücken, dass sie sagen, na okay, wenn weiße Heteromänner alles machen dürfen, dann dürfen auch lesbische Frauen und schwule Männer machen, was sie wollen, sondern das denen soll ja nach wie vor alles verboten werden. Also du hast diese und das ist nicht irgendwie, dass das bisher auch so immer schon war, das ist mir durchaus klar, aber bisher war es immer so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand und sowas. Jetzt ist es Politik.
Ja. Das ist der Unterschied.
Das ist jetzt,
vorher konnte man jemanden noch damit shamen, ja?
Ja.
Und das ist jetzt vorbei.
Das ist jetzt vorbei.
Zumindest wenn du irgendwie im Trump-Camp bist, dann sagst du so, wieso, ey, ist doch cool. Ey, mach doch der Präsident, ey, ist doch cool.
Genau. Und dein Chef, der irgendwie so in irgendwelchen Firmenstrukturen, diese, wo es ja viele Frauen sowieso schon schwer hatten, wo viele, viele Minderheiten sowieso schon schwer haben, die jetzt, hab dich doch nicht, also diese Sätze hab dich nicht so, das kann man jetzt mit einem ganzen anderen Impetus sagen, das sagt man jetzt, das ist jetzt präsidentenhaft, wenn man sowas sagt.
Ja, präsidial.
Sei doch nicht so präsidial. Siehst du, und so hat Trump es doch geschafft, noch präsidial zu werden. Nicht, indem er präsidial wurde, sondern indem er einfach die Definition von präsidial geändert hat.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist so, dieser kulturelle Backlash, der Umweltschutz, haben wir noch gar nicht drüber geredet haben, internationale Abkommen müssen wir noch drüber, haben wir auch nur kurz angeschnitten. Dafür, also ich sehe im Augenblick, ich sehe keinen Hoffnungsschimmer. Und ich habe neulich diese ganzen Evangelikalen, die Jahre, Jahrzehnte lang gesagt haben, ja, unser Kandidat, wir würden ja so gerne mal einen Demokraten wählen, aber die sind ja alle keine gut Christen und die haben ja, einige von ihnen haben ja sogar schon zum zweiten Mal geheiratet. Und jetzt kommt dieser Typ daher, der offensichtlich nicht mal wüsste, wie man eine Bibel richtig rumhält und sich keinen Tag seines Lebens lang irgendwie christlich verhalten hat und sie wählen ihn in Scharen. Man kann ja, ich habe mir mal bei der New York Times die Auswertung angeguckt, den Katholiken, ich stehe den Katholiken ja nicht nah, aber immerhin haben sie noch offensichtlich so ein bisschen Scham, so einen Arschloch wie Trump zu wählen. Aber die Evangelikalen haben ihn zu über 80% gewählt. Und du denkst dir, seid ihr nicht der Überzeugung, dass ihr euch irgendwann mal für eure Entscheidung vor Gott rechtfertigen müsst? Und wenn das die Maxime eures Handelns ist, wie konntet ihr dann? Also wie geht das? Aber sie machen es trotzdem. Und
Max?
Ja?
Rante kurz mal ohne mich weiter, ich muss kurz aufs Klo.
Oh, Jesus, ey, komm.
Jesus. Man merkt, du veramerikanisierst ja, immer weiter. Ja.
Aber das Kind wickt hier mit zu. Ich bin hier in so einem kleinen. Da, was wir jetzt haben. Ich gebe hier mal, ich muss hier mal gucken, ob ich es schaffe, das rüberzureichen. Er will hier nämlich. Der steht ja eigentlich schon so ein bisschen versteckt. Ach, was willst du denn haben? Und ich muss jetzt hier. So. Den Wischmopp will er haben. Hier hast du den Wischmopp, bitte. Ich habe hier nämlich so ein kleines Kabuff. 4-5 Meter lang, 1,10 Meter breit, ausgemessen, weil ich muss der Tisch ist hier handvermessen reingesägt worden. Und am Eingang steht so ein Kinderschutztür, weil hier halt Sachen an der Wand stehen und ehrlich gesagt ein paar von den Kisten auch den Eindruck machen, als ob sie demnächst bei umfallen würden und sowas. Also hier möchte man kein Kind drin haben. Abgesehen davon, wenn ich von zu Hause aus arbeite, dann will er natürlich auch immer hier hinten. Und das ist natürlich einer der spannendsten Räume in diesem ganzen, man darf nicht rein, es steht viel Technik drin. Ach, wisst ihr was, ich habe keinen Bock auf dieses Arschloch. Wirklich, ich war irgendwann bis zu einem gewissen Grad, fand ich diese Wahl relativ unterhaltsam und dann irgendwann kippte es. Ich glaube, es kippte als so das erste, also als jetzt das letzte Mal die Clinton-Umfragen so anfingen zu kippen und so das erste Mal so dieses Gefühl, so dieses What's happening? Dieses Gefühl und wo ich es alles nicht mehr abkonnte. Und am Montag bin ich ins Bett gegangen mit den Worten, morgen um die Zeit ist das alles vorbei. Und ich habe mit Michi mal im Vorfeld darüber gesprochen. Er meinte, nein, es wird nicht vorbei sein, weil danach wird er anfangen, seinen Fernsehsender hochzuziehen, bla 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 bla. Und jetzt ist dieses Arschloch Präsident.
So.
Und ich will diese Hackfresse einfach nicht mehr sehen müssen. Ich möchte sie nicht mehr sehen.
Die wirst du jetzt 4 Jahre lang jeden Tag sehen müssen.
Und ich werde seine Auswirkungen spüren müssen. Ich meine, ihn sehen zu müssen, wenn ich ihn sehen zu müssen, und es hätte keine Auswirkungen, dann fände ich das ja noch okay. Und dann fände ich das ja noch dann würde ich ja noch einen Weg finden, mich damit zu arrangieren. Aber ich werde einfach, wir werden alle die Auswirkungen, die diese Wahl dieses Mannes hat, zu spüren bekommen. Und
das, was ich,
es fällt mir immer noch sehr, sehr schwer, irgendwie eine Hoffnung gerade aufzubauen. Du hast ja angefangen, dein Posting zu machen mit diesen, dass die populistische Linke und sowas. Ich glaube übrigens nicht. Ich glaube, Bernie Sanders wäre untergegangen. Weil ein Großteil, also ich meine, Bernie Sanders ist jemand, der sich vielleicht als Sozialist bezeichnen würde. Damit bist du, allein damit, dass du dich als Sozialist bezeichnest, bist du für einen nennenswerten Bevölkerungsteil in diesem Land hier nach wie vor quasi wie ein Kind von Stalin und dem Teufel persönlich. Ich glaube nicht, dass Bernie Sanders hier in diesem, dass irgendeine Chance gehabt hätte. Wir werden es nie erfahren, klar. Aber so dieses, was jetzt kommt, so dieses Hillary hat's hat sie es uns allen versaut und so weiter und so fort. Ich sehe nicht, ich glaube nicht, dass Bernie Sanders bessere Chancen gehabt hätte. Und was ich vorhin noch erzählt wollte zu WikiLeaks, was ja diese ganzen DNC-Mails, was ja so unfassbar ist, dass da im Endeffekt ja wirklich nicht so irre viel drin stand nach allem, was ich bisher so mitbekommen habe.
Da stand ein Scheiß drin. Und ich finde das so interessant, wie unglaublich hochgehypt jeder Kack da drin steht.
Genau.
Irgendwie. Moritz Metz hat irgendwie getwittert, irgendwie so, ja, ne? Also hier, das ist ja das Gleiche passiert wie bei Brexit, ne? Weil in einer Mail stand da irgendwie strategisch, sollte Hillary darauf konzentrieren, sollte das demokratische Lager darauf achten oder befördern, dass die radikalen Kandidaten Trump und so weiter und so fort. Das wäre halt besser für die Demokraten, wenn radikale Kräfte, radikaler Gegenkandidat kommt.
Ja, das war ja so wie Strategie.
Ne? Ja, genau, Strategie so. Und dann meinten halt Leute so, ja, das ist ja das Gleiche wie bei Brexit. Ne? Da hat ja schon Cameron sozusagen das Brexit-Votum da und damit sozusagen alles auf Jeopardy gesetzt hat, ist jetzt genauso nach hinten gefeuert. So als ob die Demokratische Partei auch nur ein Fitzelchen mit, was ist so, damit was zu tun hätte, wer dort bei den Republikanern dran ist.
Sie werden schon halt probieren,
so eine
das
Mail, schon so eine Mail, die wahrscheinlich so unbedeutend ist, die gar keinen Einfluss auf irgendwas, wo wir noch nicht mal wissen, ob sie überhaupt, das war ja nur ein strategischer Vorschlag, ja, ob diese Strategie überhaupt umgesetzt wurde. Das war so ein Strategievorschlag, als ob der wird jetzt so hochgehypt, als wäre das jetzt ein Dokument, das beweist, dass die Demokratische Partei Trump zum Kandidaten gemacht hat. So ein Quatsch, ja.
Es ist ja auch
Es gibt diesen Bias von Journalisten auch vor allem, ja. Die halt Dokumenten eine besondere Bedeutung deswegen zuweisen, weil sie geleakt sind.
Ja? Genau. Das ist was ich meinte mit diesem, dass Trump die Sachen, die er in der Öffentlichkeit gesagt haben, die haben alle nicht angeklang oder zumindest nicht in einem großen Stil, sondern was dann wirklich lange rumgetrieben worden ist, ist halt das, was geleakt ist. Dieses eine Soundbite. Und das ist das,
so ein Bullshit.
Und ehrlich gesagt, von diesen DNC, war da alles sauber, was da drin stand? Garantiert nicht. Aber ehrlich gesagt, dafür,
ist nie ganz sauber.
Es war deutlich harmloser, als ich gedacht hätte. Ich dachte, dass da schon einiges drin stecken würde.
Ja, und ich meine, dann kommt halt raus, das demokratische Establishment hat alles getan, um Sanders zu verhindern.
Ach nee.
Ja, ach nein. Nein, das habt ihr vorher nicht gesehen oder was?
Und hat etwa das gesamte republikanische Establishment verhindert? Haben die das? Nee, die waren doch totale Demokraten, davon denen hat doch niemand probiert Trump zu verhindern. Natürlich Leute sind in der Politik, weil sie politische Einflüsse haben und dass ein Kandidat gewinnen möchte und im Zweifelsfall eben sich im nach 30, 40 Jahren oder länger Politikerfahrung irgendwann mal kapiert hat, dass das vielleicht nicht nur geht, wenn man die ganze Zeit über nett ist. Aber dafür, was da geleakt ist an der puren Menge, fand ich es unfassbar, wie wenig da drin steht. Aber das spielte keine Rolle, weil die Nachricht, dass WikiLeaks schon wieder 10.000 Mail gedumpt hat, war genug. Es spielte überhaupt keine Rolle, was in diesen Mails drin stand.
Ja, ja. Und aber es kam schon raus in diesen Mails, dass sich Clinton eines sehr, sehr anrüchigen Tools bedient hat. Strategie. Sie hatte eine Strategie. Also ganz übel, ganz übel. Also
das ist was, das, aber muss man der Fairness halber jetzt auch sagen, das ist etwas, was man Trump nicht vorwerfen kann.
Nee, auf jeden Fall. Und das ist trotzdem, also was halt diese ganzen DNC-Mails und die Podesta-Leaks und so weiter, und so, was halt bei rauskam, war halt ein Blick in die Wurstfabrik, ja?
Genau.
Und das ist interessant. Da kann man eine Sendung mit der Maus drüber machen. Und ja, es ist nicht.
Das ist auch hochinteressant.
Appetitlich. Ja. Und danach mag man die Wurst ein bisschen weniger lieb, so ja. Aber ansonsten war da halt einfach ein fucking Scheiß drin. Da war nichts.
Ja.
Es war halt, ja, so funktioniert Politik. Das sieht nicht schön aus, wenn du es vom Namen siehst. Ja, aber es ist jetzt nichts Illegales passiert und das ist jetzt auch nicht. Es ist jetzt nichts.
Aber sag das mal einem Trump-Wähler, dass da nichts Illegales passiert ist. Das ist, also das Beste, was er dir sagt, ist, ja, da wird schon was passiert sein, da sollen sie jetzt erstmal reingucken. Das ist, ich meine, es gibt so und so viele, die halt sagen, lock her up. Also das ist, oder beziehungsweise, die, ich meine, er hat gesagt, oh Gott, der Typ, der mit Jon Stewart in Fight kommt, der Typ, der auch Jahre nachdem irgendein Journalist mal gesagt hat, dass er kleine Hände hat, noch immer nicht darüber hinweg ist. Der Typ, der zusammenbricht, wenn man ihn Donald nennt und sein Konzept verliert. Der Typ, der sich auf die Präsidentschaftsdebatte bewusst nicht vorbereitet hat, weil das ja Arbeit gewesen wäre. Der Typ ist Präsident der Vereinigten Staaten.
Ja.
Und es ist... Sorry, dieses Ganze, dass das nicht sexistisch wäre, weil ihn ja auch viele Frauen gewählt hätten und so weiter und so fort. Sorry, es wäre Hillary Clinton ein Mann gewesen. Wäre das kein Rennen gewesen. No way. Und dann ein Typ mit 50 Jahren Erfahrung und ein Typ, bei dem alles, was er vorzuweisen ist, dass er schon mal eine Fernsehsendung hatte. Jesus fucking Christ. Selbst Reagan war wenigstens vorher mal Gouverneur von Kalifornien hier.
Aber jetzt kommen wir schon zu den Ursachen, weil das ist der Grund. Das ist nicht der Grund, warum Hillary verloren hat, dass sie so viel Erfahrung hat, sondern das ist der Grund. Das ist nicht der Grund, warum sie nicht gewonnen. Also, ist egal. Ich komme jetzt durcheinander. Sorry. Also, es ist der Grund, warum sie verloren hat, dass sie so viel Erfahrung hat, weil das kann man auch anders formulieren. Sie ist Teil des politischen Establishment und das muss man einfach sagen, das ist so. Und wahrscheinlich mehr als bei irgendeinem anderen Politiker in ganz Washington ist sie Teil des Establishments und steht für das Establishment. Und das ist, sagen viele Leute, das ist das, was abgewählt worden ist. Das ist das, was wogegen sich der Hass und so, wogegen sich die Wut gewendet hat.
Und stattdessen haben sie den Typen gewählt, der mit dem goldenen Badezimmer. Der garantiert, ich meine, Donald Trump ist mit einem silbernen Löffel im Mund geboren, nur um ihn auszuspucken und zu sagen, wieso ist dieser Löffel nicht aus Gold. Der Typ ist, Hillary Clinton musste, die Clintons mussten arbeiten, um Teil des Establishments zu werden. Trump ist Establishment geboren. Vielleicht nicht politisches Establishment direkt, das musste er sich erarbeiten. Aber der Typ hat den ehemaligen Bürgermeister von New York als seinen Lakaien gehabt. Der Typ hat den Gouverneur von New Jersey zu McDonald's geschickt, für ihn das Essen zu holen. Das muss man sich mal. Und der soll nicht Teil des politischen Establishments sein? Der Typ ist seit Jahrzehnten auf übelste Art und Weise mit der Politik verbandelt. Er hat damit angegeben, dass er sie sich alle gekauft hat und dass sie alle auf seine Hochzeit müssten. Aber trotzdem schafft er dieses, der ist einer von uns und nicht Teil des Establishments.
Jesus. Ja, aber jetzt versuche ich mal eine Gegenrede. Du hast damit total recht, aber Ich habe das schon häufiger gelesen, dass er nie in den Establishment-Kreisen geachtet wurde, dass er immer ein Außenseiter war, dass sie ihn alle gehasst haben, dass sie ihn höchstens akzeptiert haben und dass er, ich meine, for obvious reasons, ne? Muss man dazu sagen, ja, aber dass er tatsächlich auch, dass er zwar in dem Establishment irgendwie war, aber irgendwie dort nie established war, also ne, im Sinne von, er war nie im Establishment established.
Das wird wahrscheinlich zu einem gewissen Grad stimmen. Ich habe aber gehört, dass es wohl mal so gewesen, also dass das wohl vor ein paar Jahrzehnten noch deutlich besser war, also dass er da wesentlich akzeptierter war, dass er einfach durch sein Verhalten und durch seine Art, wie er
der
halt...
Der Pile of Shit ist ja auch immer größer geworden.
Also er, genau, und dass er sich sozusagen aus, also dass er, die, also nicht, dass er die Akzeptanz nie hatte, vielleicht hat er sie nie in einem richtig geilen Zustand gehabt, aber auf jeden Fall hat er auch selber dazu beigetragen, dass diese Akzeptanz gesunken ist. Und das ist natürlich ja, aber offensichtlich reicht das als, offensichtlich muss man so weit gar nicht gehen, offensichtlich reicht das, um Präsident der Vereinigten Staaten zu werden, indem man sagt, bu, 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 ich bin nur ein ganz normaler Milliardär, ansonsten bin ich einer von euch.
Ja, also er schafft es auf jeden Fall. Also man kann jetzt, ich finde jetzt auch die Frage, ist vielleicht gar nicht so entscheidend, ob er jetzt wirklich Teil des Establishment ist oder nicht. Es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie man das definiert, das Establishment. Aber zumindest schafft er es ja doch, den Leuten, seinen Wählern irgendwie klar zu machen, dass er es nicht ist, dass er nicht Teil des Establishments ist und dass er die richtige Waffe gegen das Establishment ist. Und wahrscheinlich sogar, hat es sogar mit seiner Verbandlung mit dem Establishment nutzt, insofern, dass er halt sagt, so, ich kenne diese Leute, ich habe mit denen zu tun. Das sagt er ja auch immer.
Ja, ja, ja.
Er sagt so, na, diese Politiker, ich kenne die alle, ich habe die alle gekauft. Mhm. Ja. Ich habe die alle gekauft und deswegen weiß ich, dass sie käuflich sind. Das ist der. Und das ist ja genau dieser Angriffsvektor, den er da auch fährt. Also gerade diese komische Zwischenposition, ja, das ist des Establishments. Und hast du meinen Artikel eigentlich mit der globalen Klasse gelesen?
Ich will es aber nochmal machen. Nein, habe ich noch nicht. Ich habe
der ist so krass abgegangen.
Der ist krass abgegangen. Schon. Ja, ja. Der ist ja jetzt allem, auch nochmal nach der
Wahl. Jetzt krass nochmal. Genau. Ja, ich habe heute 3 oder 4 Interviewanfragen gekriegt.
Oh, krass.
Nur wegen dieses Artikels. Und ich musste tatsächlich Radiosendungen habe ich abgesagt, weil wir heute podcasten.
Ernsthaft?
Ja, habe ich. Ja.
Oh mein Gott.
Aber wir hatten unseren Termin ja schon abgemacht. Egal, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dafür muss ich morgen früh aufstehen, Max, ja?
Du Armer.
Egal. Ja, also.
Ich schicke dir Call, ja, dann kannst du jeden Tag früh aufstehen.
Genau, also dort habe ich ja folgende These aufgestellt. Und zwar, dass, also erstens mal versuche ich, die verschiedenen neurechten Bewegungen in den verschiedenen Ländern als eine Movement zu betrachten. Also tatsächlich als ein monokausales Ding. Ne? Mhm. Also, dass das alles dieselbe Ursache hat, weil ich halte es für keinen Zufall, dass das alles gerade gleichzeitig passiert in verschiedenen Industrieländern. Also ne, Le Pen, AfD, Hofer, also FPÖ und Trump und so weiter und so fort. Das mag wahrscheinlich alles sehr, sehr differieren im Detail, aber ich glaube, es ist halt alles mehr oder weniger die gleiche Stoßrichtung. Und wenn man nach Gemeinsamkeiten sucht, dann findet man sie zum Beispiel in 3 Feldern, die sie miteinander gemeinsam haben, gegen die sie alle sind. Das erste ist Migration, offensichtlich, klar, ne? Irgendwie Migration finden alle doof. Das zweite ist Globalisierung. Sind alle gegen Globalisierung und zwar in jeglicher Hinsicht. Und sie sind drittens gegen PC, also gegen Political Correctness. Ne? Und wenn man aber diese 3 genau anschaut, dann merkt man, es sind eigentlich alle 3 Globalisierungseffekte. Ne? Also Migration, klar, ist auch ein Globalisierungseffekt. Auch das PC ist ein Globalisierungseffekt.
Ja, im Sinne das von gerade schon.
Dass wir halt, also viele der Debatten, die wir hier führen, um Feminismus und Rassismus und so weiter und so fort, sind Debatten, die aus den USA hier rübergeschwappt sind. Ne?
Naja, die auch ja bis zu einem gewissen Grad, also dass du halt einen Schwarzen nicht mehr mit dem N-Wort beschimpfen darfst, das wird natürlich auch erst in dem Moment relevant, in dem tatsächlich auch sich Schwarze überhaupt erst in deiner Gesellschaft bewegen.
Das ist die erste Sache, genau. Ja.
Also, klar.
Und du hast zum Beispiel auch den amerikanischen Diskurs wiederum, der wurde ganz stark informiert, der amerikanische Rassismusdiskurs wurde ganz stark definiert von dem Postkolonialismusdiskurs, der halt sozusagen dann in Indien und den nordafrikanischen Staaten stattfand. Also das heißt, es gibt dort sozusagen eine globale Debatte, ja, darum, was PC ist. Und die wird eben sozusagen zunehmend global geführt und international geführt. Das heißt, wir haben im Endeffekt Globalisierungseffekte und diese Globalisierungseffekte
führen zu einer globalen Antiglobalisierungsbewegung.
Genau, Bewegung. Und das ist das, was wir sehen. Und wenn man sich jetzt anschaut und wenn man genau hinhört, und das ist das, was ich sozusagen sage, wir müssen diesen Leuten genau hinhören, was sie sagen. Und das ist eben ein Narrativ, das von einer sozusagen Gleichschaltung der Demokratie redet, also in Deutschland halt, ne, irgendwie hier, das sind die Blockparteien oder die Altparteien, wird es ganz gerne gesagt, die sind sowieso alle das Gleiche, ja. Und man redet, was halt überall auch gleich ist, ist halt irgendwie, ja, die Medien stecken auch alle sozusagen mit den Politikern unter einer Decke. Das ist so fast so eine große Weltverschwörung, ja, wo alle irgendwie miteinander eine Agenda verfolgen.
Was ja, wenn man außerhalb steht, auch stimmt. Also genau, Das ist genau der Punkt, den ich mache.
Ich mache halt so, politische Verortung ist ja eine Frage der Perspektive, ja. Und auch wenn wir das nicht sehen, dass wir uns nicht als homogene Gruppe begreifen, ja, dass wir zwischen CDU und Linke, ja, einen riesengroßen politischen Gap sehen, ja. Sogar sozusagen innerhalb der Grünen Partei ganz viele Detailfragen, die Partei spalten, irgendwie ganz, ganz wichtig finden. Ja, wenn du draußen stehst, von außen, von weit rechts außen sozusagen, sieht das aus wie eine homogene Gruppe.
Na, es ist
und vor allem, was diese drei Themen, die ich genannt habe, angeht. Ja, also Migration, Globalisierung und Political
Correctness. Ich glaube, das geht.
Da gibt es einen Konsens innerhalb der Parteien und innerhalb der Medien, der tatsächlich da ist.
Naja,
tatsächlich da.
Naja, also zu Migration zum Beispiel, ich meine, die CDU und die CSU ist jetzt keine Migration.
CSU habe ich auch explizit ausgenommen.
Ach so, okay. Explizit ausgenommen,
ja, also bis auf die CSU, wobei sie halt dort auch sehr bewusst ausschert, sage ich mal, ne? Vor populist reasons.
Aber ich glaube auch, dass dieser Konsens, ich fürchte, dass, also es gibt ja noch diesen Wertekanon, dass bestimmte Regeln einfach gelten, die nicht in Frage, also Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, etc. pp. Das ist ja tatsächlich das, was zumindest die Interpretation ist ja nachher immer noch die andere Frage, wie man denn die Werte des Menschen interpretiert und wie man die denn, ob man die dann durch diese Tat verletzen könnte oder nicht. Ich glaube, von sehr weit links nach sehr weit rechts, die Würde des Menschen, also diesen Satz könnten alle unterschreiben. Und ich habe das Gefühl, dass es sehr, sehr viele Leute dabei gibt, die mittlerweile sagen, naja, so würde ich das nicht sagen, sondern die Würde des deutschen Menschen in Deutschland eben oder die Würde des weißen Menschen ist unantastbar.
Das sehen die nicht so. Ich glaube, das sehen die nicht so. Das sehen die nicht so. Die halten sich nicht für diese Leute, die zum Beispiel den Artikel 1 nicht unterschreiben würden. Die würden sagen so, nein, natürlich finde ich, dass die Würde des Menschen unveräußerlich ist, aber die muss ja jetzt nicht hier in Deutschland verteidigt werden. Das reicht doch, wenn der Syrer in Syrien seine Würde
hat. Naja, außer du bist ein Reichsbürger und dann lehnst du das Grundgesetz pauschal ab.
Aber das sind ja wirklich nur so ein paar hundert Spinner, ja? Lass uns mal, die Reichsbürger sind nicht die AfD-Wählerbasis. Das sind zu wenige. Nein. Die meisten AfD-Leute,
du glaubst nicht, wie weit rein nach links.
Die sehen sich nicht als Rassisten. Die sagen so, ja, wir sind gegen Migration, ja, aber wir sind nicht gegen diese Menschen, sondern wir sind ja nur dafür, dass die hierher kommen.
Also jemand, der Affengeräusche macht, wenn er sieht, wie ein Schwarzer aus der Frauenkirche kommt als Gegendemonstrant. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass der sich nicht als Rassist sieht. Er würde vielleicht nicht diesen Begriff verwenden, aber ich glaube, in der AfD sind viele, die wissen, dass sie Rassisten sind. Sie nennen das vielleicht anders, aber so verblendet kann man nicht sein.
Es gibt ja sogar eine Ideologie, also diese Identitären haben da ja sozusagen so ein richtiges ideologisches Konzept und das nennt sich, glaube ich, Ethnopluralismus. Und der Ethnopluralismus sagt halt genau das, wir sind überhaupt nicht gegen andere Rassen, sag ich mal. So, solange diese anderen Rassen, ich glaube, das ist formuliert mit Kulturen, wir sind nicht gegen andere Kulturen, wir finden das total toll. Es soll so viele unterschiedliche Kulturen geben, wie nur irgendwie möglich. Und
aber nicht
die einzige
hier.
Möglichkeit, die einzige Möglichkeit, das zu bewerkstelligen, ist, dass jede Kultur für sich bleibt. Ja? Und deswegen ist es halt falsch, wenn Leute aus anderen Kulturen hierher kommen, weil damit müssen sie ihre Kultur abgeben. Das ist ja auch total traurig für die. Ne? Da haben wir auch ganz doll Mitleid mit diesen armen Leuten, die hierher kommen, dann irgendwie ihre Kultur irgendwie verlieren. Und deswegen sind wir halt gegen Migration.
Das sieht man ja in den USA, wie die Einwanderer alle ihre Kultur aufgeben mussten und jetzt die ganzen Chinesen in Little China, die kein Englisch können, die haben ja ihre Kultur quasi, die ist ja gar nicht mehr vorhanden, diese Kultur.
Naja, das ist auf jeden Fall deren Argumentation und so denken halt viele und rechtfertigen damit dann sozusagen, dass sie nicht Rassisten sind. Das ist so ein bisschen das, was dahinter steht. Ich glaube, du hast recht. Natürlich gibt es auch ganz klar bekennende Rassisten, so, ja. Irgendwie, es gibt ja auch Matusek, der im Spiegel schreiben darf, ich bin homophob und das ist gut so.
Das muss man sich erstmal geben.
Ja, ja.
Ich glaube, so dieses, was man immer wieder hört, so dieses, wenn außerhalb Amerikas die Wahlen stattfinden würden, dann wäre Trump niemals, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, der hätte in Deutschland auch gar nicht so schlechte Chancen. Und so wie sich die ganzen rechteren Parteien jetzt auch bei ihnen einschleimen und das direkt als Steilvorlage nehmen, also auch ja nicht nur die AfD, sondern ja durchaus auch CDU-Mitglieder etc. pp. Ja. Oh Mann. Aber ich fürchte, ich muss langsam dem Ende entgegenkommenhier auf meiner Seite.
Nein, echt,
auf meiner Seite des Atlantiks, Pazifiks, welches Kontinent, welches Weltmeeres auch immer. Ja, ich muss heute noch ein bisschen, ist ja noch früh am Morgen, ich habe heute noch gar nicht gearbeitet und es ist jetzt schon fast 11 und hier draußen fliegen vom Fenster gerade Kolibris rum. Hier ist, das ist halt auch das, bei euch ist ja, also man muss ja auch mal sagen, also ich weiß nicht, ob das gut, ich glaube, es ist doch gut für uns. Bei euch ist ja wenigstens auch das Wetter scheiße, also es ist ja auch Winter und die Welt ist scheiße. Hier könnte es kaum besser sein, das Wetter. Und das macht es noch irgendwie so die persönliche Stimmung abzugleichen mit dem Wetter da draußen. Das ist was gerade sehr schwerfällt. Aber die Wahlen hier, hier in Kalifornien ist die Welt noch in Ordnung. In San Francisco hatte Trump einstellige Prozentzahlen. Das ist nicht für ganz Kalifornien der Fall, bei weitem nicht. Es gibt ja auch einige Counties, wo Trump gewonnen hat. Aber es ist ein Gesetz ist durch, also eine Initiative ist durchgekommen, dass die Gefängnisse in Kalifornien, dass Leute, die im Gefängnis sitzen, wesentlich leichter entlassen werden können, für harmlose Straftaten. Kiffen ist legalisiert, das hat man ja auch weiterum gehört. Es sind irgendwelche, eine Steuer für Superreiche, eine Übersteuer ist verlängert worden.
Kalifornien ist ja auch der Grund, warum Hillary die Popular Vote gewonnen hat.
Ja? Weil so krass war hier in Kalifornien?
Weil so krass viele Leute in Kalifornien Hillary gewählt haben.
Also das ist, das muss man aber auch sagen, also das ist jetzt hier in San Francisco, wie gesagt, waren es tatsächlich für Trump 8-9%. In San Mateo, was jetzt hier quasi der südlichere County ist, da waren es dann, ich glaube, irgendwann zwischen 20 und 30% für Trump. Aber sobald du ein bisschen weiter ins Valley reingehst, so ich würde mal sagen 1,5 Stunden Autofahrt von hier, was jetzt aus kalifornischer Sicht nicht weit ist, dann bist du schon in einem Bereich, wo Trump, vielleicht nicht Trumpland, aber wo Trump die Mehrheit hat. Also es ist jetzt auch, das sind natürlich alles furchtbar kleine Countys mit sehr, sehr wenigen Einwohnern, also die sind riesig, aber haben halt sehr wenige Einwohner. Insofern zählen natürlich jetzt hier diese Städte deutlich mehr. Aber es ist jetzt nicht so, dass Kalifornien ein reines fröhliches Clintonland wäre, aber hier die Gegend, in der wir wohnen hier, ist es definitiv so. Also das ist ehrlich gesagt, weil davor, wenn ich jetzt irgendwie in einer Gegend wohnen würde, wo Trump viele Anhänger hätte, hätte ich ja eben vor diesem ersten Backlash Angst. Also ich meine, was allerdings muss man sagen, was hier in San Francisco nicht so gut war bei den Wahlen, ist, dass auf der einen Seite eine Proposition durchgekommen ist, dass die Polizei den Obdachlosen ihre Zelte wegnehmen darf. Auf der anderen Seite aber die Proposition, dass man mehr Shelters macht für Obdachlose, nicht durchgekommen ist. Herzlichen Glückwunsch. Ja.
Also was ich würde nur noch eine Sache vielleicht, wenn du noch Zeit hast. Ich habe jetzt ganz viele Podcasts gehört im Vorfeld der Wahl.
Ja.
Auch so amerikanische Polit-Podcasts. Einer war der 538-Podcast, also das von Nate Silver. Dann habe ich Politico und den Nerdcast gehört. Und dann habe ich, dann höre ich noch The News, nee, wie heißt es? The Editors Roundtable von Foreign Policy. Und alle drei haben sich natürlich intensiv die ganze Zeit mit Trump auseinandergesetzt. Sie haben sich natürlich aber auch mit Polls auseinandergesetzt, mit Predictions und so weiter und so fort. Und jetzt kommen langsam sozusagen die Post-Wahl-Podcasts raus und alle Podcasts waren sich natürlich komplett sicher, dass Clinton es wird und so weiter und so fort. Und das ist jetzt wirklich interessant, wie die gerade ihre Wunden lecken, wie im Arsch die gerade sind, ja. Ich bin gespannt auf den Foreign Policy Podcast, der hat noch nicht seine Post-Trump-Folge gesendet. Die kommt wahrscheinlich jetzt diese Woche irgendwie und die hatten als letztes jetzt sozusagen so eine Prediction, was sind die guten und was sind die negativen Seiten von einem hohen Wahlsieg von Clinton.
Okay.
Haben sie mal durchgespielt und ein Wahlsieg von Trump kam nicht drin vor.
Genau, es war ja quasi nur noch, wird das ein Landslide sein oder ein knapper Gewinn, den Clinton hat.
Genau. Und die waren, und das sind alles super, super, super Brainiacs, die halt alle so die Kapazitäten in Sachen Foreign Policies sind, die in den entsprechenden Thinktanks sitzen, die schon in bestimmten Administrationen gesessen haben und dort Policies gebaut haben und so weiter. Das sind so richtig die Washington Brainiacs, ja, die da miteinander reden. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil die werden jetzt die nächsten, wahrscheinlich wird jetzt, also ich finde den Foreign Policy Podcast, den muss man sowieso mal als empfehlen auch, ja. Die werden jetzt wahrscheinlich die nächsten Folgen sehr, sehr konkret durcharbeiten, was Trump bedeuten wird für alle möglichen Regionen der Welt. Und das wird sehr spannend, glaube ich.
Was mir an dem Punkt nochmal einfällt, was ja auch sehr viel, so diese, ihr in eurer Bubble hätte man sich mal ein bisschen hier dann ihr hättet alle sehen müssen, dass Trump das gewinnt und weil ihr euch auf die Umfragen verlassen habt, wo ich denke so, ey Leute, jetzt Umfragen sind, mögen nicht hyperpräzise Zutrümme sein, aber wenn alle Umfragen einheitlich sagen, die Frau gewinnt das, dann kann man den Leuten, die Umfragen gemacht haben, also was heißt Vorwürfe machen, man kann fragen, was die falsch gemacht haben, aber den Leuten, die sich auf diese Umfragen verlassen haben, daraus jetzt einen Vorwurf zu machen, halte ich für ein Stück weit, ehrlich gesagt, für bizarr. Ich finde auch so dieses, oh, jetzt sind, ihr müsst mal rauskommen aus eurer Bubble, das wird jetzt auch so ein Standardspruch sein, den wird man die nächsten 100 Jahre halten, weil es ist halt, du bist in irgendeiner Bubble, bist du halt immer. Du hast keine Möglichkeit, da beliebig weit rauszukommen. Die kann unterschiedlich groß sein, ohne jede Frage, aber dieses, ja, komm doch mal raus aus deiner Bubble, das wird jetzt, hört mir auf mit Bubbles. Wir haben alle keinen objektiven Blick auf die Welt. Wir leben alle in einem eingeschränkten Bereich und unsere Wahrnehmung ist eingeschränkt und man kann probieren, seine Bubble zu erweitern und das halte ich für eine sehr gute Sache. Aber dieser Pauschalvorwurf, den halte ich für kompletten Schwachsinn.
Aber was ich noch mal ganz kurz, weil das, ich fand das interessant, wie sie denn begründet haben, wie das passieren konnte. Ne? Also sie sind natürlich noch in einer Analyse, sie wissen noch nicht hundertprozentig, woran es liegt und so. Aber eine der Mechaniken, die daran eine Schuld geben, sind zum Beispiel, du siehst eine erdrutschartige Veränderung in den Zahlen, ja, und zum Beispiel zu den Vorjahreswahlen. Mhm. Und als Statistiker gehst du dann erstmal hin und sagst, okay, das ist erstmal eine Anomalie. Und wenn ich aber halt sozusagen die Kontinuität der letzten Datenpunkte gehe, dann ist diese Anomalie anscheinend ein Ausreißer und ich muss den irgendwie im Modell korrigieren. Mhm. Also packe ich mal plus 2% Punkte auf Clinton drauf, damit dann stimmt das Modell wieder, ja. Mhm. Und das ist halt so einer der Punkte, wo wie halt sich solche Fehler halt reinschleichen können. Und gerade wenn du halt dann sozusagen einen Paradigmenwechsel hast, also das sind so erdrutschartige Veränderungen, und du aber halt sozusagen auf der Kontinuität von verschiedenen vergangenen Elections sozusagen deine Modelle aufgebaut hast, dann bist du sehr versucht, sozusagen deine Modelle immer sozusagen der Kontinuität anzupassen.
Du hast doch gar keine andere
wirklich,
Chance.
Anstatt wirklich sozusagen den Erdrutsch zu aufzuschreiben.
Du hast natürlich auch nur schwer nicht eine andere Chance, weil du machst quasi, du es ist ja quasi so, dass du greifst in einen Pool von Kaulquappen rein, sage ich jetzt mal, einfach so und hast da eine bestimmte Zahl von Menschen in der Hand, die du jetzt befragt hast. Und du musst jetzt irgendwie, nehmen wir mal an, diese Kaulquappen, normalerweise sind die eben ungefähr zur Hälfte rot und zur Hälfte blau und plötzlich greifst du rein und hast besonders viele rote Kaulquappen in der Hand und dann weißt du ja nicht, ob du nur daneben gegriffen hast oder ob vielleicht wirklich in dem, ob sich das Verhältnis tatsächlich verändert hat. Und das so funktionieren, und ich meine, klar, so funktionieren diese Umfragen, so werden diese Modelle geschaffen. Und und ich kann es mir auch durchaus vorstellen, dass schlicht und ergreifend viele von diesen Leuten, die an diesen Umfragen teilgenommen haben, die Trump gewählt haben, einfach gelogen haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Lügenpresse, dass das durchaus auch die Lügenumfragen einbezieht, dass man halt an solchen Umfragen einfach gar nicht mehr teilnimmt. Und dass sich quasi ein Teil der Menschen einfach unsichtbar machen für diese Meinungsbefragung und dementsprechend da auch nicht auftauchen. Und aber ich weiß es nicht, das werden wir alles noch erfahren. Es wird übrigens nichts daran ändern, dass bei den nächsten Wahlen wieder die gleichen Prognosen, die gemacht werden, also dass auch wieder Prognosen gemacht werden.
Die Modelle werden ja schon angepasst, da bin ich mir schon sicher, aber also was zum Beispiel eine der Überraschungen war, dass halt Clinton die Hispanics und die Schwarzen nicht in dem Maßen mobilisieren konnten, wie gedacht.
Ja.
Tatsächlich hatte
Und die Obama Hispanics tatsächlich, unter, ja, hm, okay.
Und Obama hatte unter den Hispanics einen sehr, sehr viel größeren Prozentsatz an Wählern. Und das ist wirklich erstaunlich, weil die ja wirklich einen existential threat mit Trump eigentlich haben, ja, der sie extrem motivieren sollte und wovon, glaube ich, auch alle Modelle ausgegangen sind, dass die Hispanics an die Wahlurnen rennen werden, ja, hat Clinton die weniger motiviert als Obama. Und die
und
Schwarzen
haben,
sowieso, klar. Ne? Das
und,
ist klar.
Und die Hispanics
dass
haben noch...
Die Schwarzen nicht so...
Und
die Schwarzen von Obama mehr inspiriert waren von...
Naja, aber bei den Schwarzen hat das immerhin funktioniert, dass die diesen Thread gesehen haben. Die Hispanics nicht nur, dass sie weniger mobilisiert waren, sondern sie haben auch mehr Trump gewählt als erwartet.
Ja, das ist auch interessant, ne? Das ist wirklich interessant. 30% oder so, ne?
Und das
haben
ist...
Trump gewählt.
Das... Ja, das ist.
Ich meine, okay, wenn du deine Staatsbürgerschaft hast, so, ne?
Das ist halt auch eine geile mit. Nee, es ist ja nicht nur so what, sondern es ist ja tatsächlich, das hat man ja immer wieder. Das ist ja dieses, solange es noch jemand unter mir gibt, auf den mehr getreten wird, unterstütze ich den. Das ist ja dieses, dass in den Südstaaten viele Leute, als es die Sklaverei noch gab, die keine Sklaven hatten und darum echte Probleme haben, weil wenn du probierst, deine Arbeitsleistung zu verkaufen in einem Land, in dem es Arbeit auch kostenlos gibt, dann hast du ein Problem und es ist in deinem besten Interesse, Also es ist aus einem rein egoistischen Interesse, solltest du dafür sein, dass die Sklaverei abgeschafft wird, weil es die Bereitschaft für deine Arbeitsleistung zu zahlen deutlich erhöhen würde. Nichtsdestotrotz sind gerade untere Schichten in den Südstaaten große Anhänger der Sklaverei gewesen. Obwohl es...
Die Sklaverei hat sichergestellt, dass es noch jemand unter dir gab.
Genau.
Und das ist wichtiger als dein eigen Einkommen, sondern ist, dass deine soziale Stellung nach unten hin abgesichert ist.
Und das ist einer der Punkte, der mich an der Demokratie zweifeln lässt. Dass die Leute eben nicht rational in ihren, die Demokratie geht ja sehr stark von diesem Homo Economicus Modell aus, so dieses, die Menschen setzen sich hin und treffen bewusst die beste Entscheidung, nachdem sie alle Vorteile und Nachteile abgewogen haben.
Vor allem nach ihren Interessen.
Ne? Nach ihren Interessen.
Das ist halt völliger Quatsch.
Das ist
totaler Quatsch.
Offensichtlich nicht der Fall. Und das ist
überhaupt nicht der Fall.
Die Leute sind
spätestens bei Brexit sollte das klar geworden sein.
Das ist bei Brexit, das ist immer wieder der Fall. In Deutschland war es eine Zeit lang so, Menschen auch nicht danach wählen, was ja auch irgendwo was Positives ist, einen gewissen Optimismus voraussetzt. Die Leute gehen halt davon aus, dass sie für die Zukunft wählen. Und sie gehen nicht davon aus, dass es ihnen in der Zukunft genauso gehen wird, wie es jetzt geht, sondern sie gehen halt davon aus, dass sie einen sozialen Aufstieg bis dahin geschafft haben. Das heißt, sie wählen oft nicht für ihre eigene, für ihre eigene Klasse oder für ihre eigene soziale Schicht, sondern für eine soziale Schicht darüber, zu einer sozialen Schicht, zu der sie gerne gehören würden.
Ja.
Und also sozusagen der Arbeitslose, der halt nicht für mehr Arbeitslosenunterstützung wählt, weil er die Hoffnung hat, dass er bis dahin einen Arbeitsplatz hat. Und
weil sein Nachbar, der auch Arbeitslosenhilfe bekommt, ja auch so ein komischer Arschloch ist.
Ja, der kriegt eh viel zu viel.
Es ist wirklich so. Ja. Ja, es ist kein Witz. Ich sag dir, wenn man unter Arbeitslosen, unter Hartz-IV-Beziehern sozusagen mal so basisdemokratisch darüber abstimmen sollte, wie die Sanktionsmaßnahmen sein sollten, das wäre eine heftige Verschärfung.
Wie gesagt, ich habe gestern mich mit einer obdachlosen Trump-Supporterin unterhalten.
Ja.
Der Typ würde dir die letzten beiden Zähne, die du noch hast, aus dem Gesicht austreten, wenn er könnte, wenn er dich kannte. Du existierst in seiner Wahrnehmung nicht. Du bist nicht mal wichtig genug, um dich als Wahlfutter anzusehen. Aber trotzdem Okay, Hausaufgabe fürs nächste Mal, für uns beide.
Wie können wir eine Demokratie ohne Menschen bauen? Ich finde, das ist eine legitime Frage. Weil ich glaube, Demokratie ist schon ein ziemlich gutes System. Nur der Mensch ist da halt irgendwie, der ist der Störfaktor.
Nee, das ist ja das Dämliche daran. In dem Moment, in dem du das wegnehmen würdest und du sagen würdest, die Maschinen würden jetzt viel besser
wählen.
Wir haben
jetzt alle so Bots. Wir haben einfach Bots, ja, die kennen unsere Lage, die kennen unsere demografische und soziografische Lage und die kalkulieren halt, welche Politik für uns die beste wäre und gehen für uns wählen.
Mhm.
Das wäre doch mal wirklich ein rationales System, in dem sich dann sozusagen Interessen mehr oder weniger transparent
gegenüberstehen. Aber Michi, wir haben gerade gesagt, dass Menschen nicht rational für ihre eigenen Interessen wählen und entscheiden.
Und deswegen müssen es ja Bots tun.
Nee, die Menschen würden diese Bots einfach nicht akzeptieren. Die Menschen würden sagen, diese Bots, das ist doch diese Lügenbots.
Dann müssen wir diese Menschen nicht mehr in der Wahlkabine akzeptieren, sondern sagen, schick da einen Bot.
Ja, aber dann stehen sie halt irgendwann mal mit Heu, mit Mistgabeln und Fackeln vor deinem Haus und räuchern dich aus.
Bis dahin haben wir das mit den Drohnen schon alles wieder geregelt, dann können die mit Mistgabeln und so.
Nein, ich würde gerne, dass wir irgendwie probieren beim nächsten Mal dann vielleicht ein bisschen Optimismus wieder gewonnen zu haben und den noch ein bisschen im Podcast durch. Ich finde es okay, wenn wir uns diesmal hier, dass wir niedergeschlagen sind, so schnell geht das nicht vorbei, aber wir müssen da durchkommen. Es muss weitergehen und es ist, wir können uns jetzt nicht zurück, das, 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 Das ist die eigentliche Gemeinheit. Jemand hat das getwittert. Es ist nicht so, dass jetzt alles vorbei ist. Im Gegenteil. Es ist einfach so, dass es jetzt einfach lange sehr, sehr schlimm wird. Und wir müssen da durch. Weil wir bekommen nicht die Gnade, dass das einfach alles vorbei ist. Ich meine, am Dienstagabend habe ich Diana gefragt und wir haben in diese Welt ein Kind gesetzt und
ohne Scheiß, es war wirklich so, ich habe echt an viele junge Eltern, ich kenne ja auch viele junge Eltern einfach in meinem Alter, ich habe an viele junge Eltern gedacht und habe mir gedacht so, oh Manometer, ey, ich weiß nicht, ob ich jetzt an deren Stelle jetzt irgendwie gedenke, so, oh Gott, haben wir einen Fehler gemacht.
Und aber ich habe doch in seinem Interesse, ich habe doch gar keine andere Chance als soll ich ihm sagen, sorry, du bist 16 Monate alt, dein Leben ist im Wesentlichen schon vorbei. Oder soll
Nein,
ich,
das ist auch Quatsch.
Oder
das ist auch
natürlich, wir müssen sagen, dass es hoffentlich, also das wird eine Phase sein und diese Phase wird schlimm und diese Phase wird anstrengend, aber die meisten von uns die meisten von uns wird es hoffentlich nicht so furchtbar darum werden, also wir werden Abstriche machen müssen, es wird uns schlechter gehen, aber es wird uns hoffentlich nicht massiv schlechter gehen und denen, die massiv darunter leiden werden, denen müssen wir einfach helfen. Und
Kolja wird ein typisches Nachkriegskind.
Na, dafür musst du erstmal einen Krieg überleben.
Ja.
Das ist hier dieser...
Das
dieser
ist jetzt deine Aufgabe.
Survivor Bias, ne? Dieses, naja, wir haben auch das und das überlebt. Wo natürlich, wo du sagen kannst, ja, ihr schon, aber die es nicht überlebt haben, die sind nicht mehr dabei. Und was ja auch auch immer so dieses Meme, was ja auf Facebook so rumgeht, so dieses, ja, damals gab's auch diese Gurte in Autos nicht und so und diese ganzen Sicherheitstechniken für Kinder und wir haben es auch überlebt. Ja, die dabei gestorben sind, kommentieren nicht auf Facebook.
Genau. Die können jetzt auch nicht mehr reden.
Die können nicht sagen, ich hätte schon ganz geil gefunden, wenn wir einen Gurt im Auto gehabt hätten für
Kinder.
Das ist
ja übrigens auch mein Argument, ne, für Smartphones und Social Media. Ne? Also ein Großteil der Leute, die gestorben sind, hatten nie Zugang zu Smartphones und Social Media.
Denk mal drüber nach. Das ist ein Markt. Moment, ich muss ein Startup gründen. Ich habe übrigens einen Kollege von...
Das heißt mit anderen Worten, es rettet Leben. Ja,
ein Kollege von mir hat übrigens gestern von einem Recruiter eine Mail gekriegt. Hey, wir bauen hier gerade so ein Online, in Kalifornien so ein Online-Grasvertrieb auf. Ein Tag nach der Wahl, ein Tag nach der Wahl, Startup.
Ja, das planst du vorher schon. Ne? Das
natürlich.
Du natürlich schon vorher schon, hast du das Konzept fertig und dann bist du. Ich meine, ohne Scheiß, also es gibt ja eine ganze Menge Gambler und ich halte zum Beispiel Peter Thiel,
ja,
halte ich auch für einen totalen Gambler.
Total.
Ne?
Für einen schlauen. Also
und
nee, Gambler
hat,
ist er nicht.
Und der wird jetzt richtig abkassieren, ne?
Der
hat jetzt richtig politisch Kapital.
Der hat eine kleine Investition gemacht in einen verlorenen Kandidaten.
Assange auch, ne? Und
Assange auch.
Ein paar Leute, die haben einfach aufs richtige Pferd jetzt gesetzt, so.
Ja.
Muss man einfach so
Ich bin
sagen.
Ja mal gespannt, was mit Snowden wird,
Snowden nicht. Snowden.
Trump hat irgendwann mal vor langer, langer Zeit, es gibt einen Tweet von ihm, wo er sagt, wenn ich Präsident wäre, dann würde ich Snowden zurückholen und eine Entschuldigung würde er kriegen.
Echt, ja?
Ja. Okay. Ich glaube...
Ja, das ist aber völlig egal, was Trump...
Natürlich ist das völlig
also,
egal.
Was er gestern gesagt hat, also das ist...
das ist was, muss ich sagen, Snowden zu begnadigen, ist was ich Trump eher zutraue als Clinton, was Positives.
Ja, das kann schon sein, ja.
Weil...
Obwohl er würde es nur machen, wenn er irgendwie da was draus... ziehen kann. Also, da irgendwie
Snowden scheint das anders zu sehen, weil Snowden hat ja gerade einen Antrag, also hat ja quasi Obama noch um Begnadigung gebeten.
Ja.
Das hätte
Obama mal machen sollen, echt mal.
Ich hoffe, er macht's noch. Ich hoffe, er macht's noch.
Ach stimmt, das kannst du ja immer noch
machen. Er kann's noch machen. Und das ist ja durchaus üblich, dass ein scheidender Präsident da nochmal Leute begnadigt und ich hoffe, er macht's. Ich halte Obama für alles andere als perfekt und er hat sehr, sehr viele schlimme Sachen und die definitiv kritikwürdig sind und nicht nur kritikwürdig, sondern dieser ganze Drohnenkrieg, das kann man massiv diskutieren, ob das tatsächlich die die harmloseste oder am wenigsten schlimme Lösung war und sowas. Aber ich halte trotzdem Obama nach wie vor für einen guten Präsidenten.
Oh. Total, total. Es gab jetzt aber einen guten Artikel in der Times, also die englische Times,
ne? Ja.
Und zwar einen Aufruf an Obama, jetzt die Geheimdienste zu dismanteln. Ne? Weil das ist jetzt halt, das ist jetzt die Frage. Also wenn Obama, und ich halte Obama wirklich für einen sehr integren und sehr, sehr verantwortungsbewussten Menschen, der muss jetzt eigentlich seine gesamten Waffen, muss er jetzt eigentlich zerstören.
Verbrannte Erde.
Am besten müsste er eigentlich jetzt sozusagen die gesamten Atomraketen jetzt ins Weltall explodieren lassen.
Ich wollte doch sagen, es gab doch diesen Postillon-Artikel, wo so Obama dasteht und Obama ratlos. Ich kann die Aktivierungscode der Atomwaffen einfach nicht mehr finden.
Habe ich nicht gesehen. Aber nee, mal ohne Scheiß. Also ich glaube, Obama wird, und ich hoffe, dass er es wird, er wird jetzt sich selbst entwaffen. Er wird die amerikanische Nation, soweit es geht, irgendwie entwaffnen. Mhm. Was die NSA angeht, was die CIA angeht, was Atom.
Ich bin gespannt.
Irgendwas muss er da tun.
Ich bin gespannt.
Wollen wir es hoffen? Vielleicht ist das ja irgendwie. Ist das ja schon ein guter Kern von etwas Neuem, Schönen, was passiert, wenn Obama.
Vielleicht nicht schön, vielleicht einfach ein bisschen weniger shitty, als es im Augenblick ist. Ich meine, man wird ja älter und ist ja nicht mehr ganz so illusorisch. Also an Schönheit glaube ich ja schon gar nicht mehr. Aber bitte gebt uns doch einen Schritt in die richtige Richtung. Und hier dieser Seth Meyers, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat so eine Fake-Nachrichtenshow wie Jon Stewart hatte und sowas. Der hat jetzt auch nochmal der hat angefangen zu heulen, als er das gehalten hat. Und hat probiert, das Ganze ins Positive zu drehen. Und er meinte, abends ist er zu einer Wahlparty gefahren und hat irgendwie sein Kind ins Bett gelegt und hat gesagt, wenn du wieder aufwachst, dann wird die erste Frau der Vereinigten Staaten Präsident sein. Und er kam halt nach Hause und das war nicht der Fall. Und er hat es dann probiert zu drehen und hat gesagt, aber das Positive daran ist, irgendwo da draußen ist eine Tochter, ein Mädchen, hoffentlich kein Kleinkind, das die erste Präsidentin der Vereinigten Staaten wird. Aber der Typ hat echt geheult. Und das ist echt irre, dass für einige, also ich kann mir nicht, also ich kann mich nicht erinnern, als Obama gewählt worden ist, dass da irgendein, vielleicht habe ich ja auch einfach nur keine konservativen Medien geguckt, aber außer diesen Ängsten, und das ist ja auch das Geile, ich meine, hat man diese Angst gehabt, dass Obama jetzt den Islam einführt, und er hat das ganz offensichtlich nicht gemacht, und er sagt auch kaum jemand, Glenn Beck ja erstaunlicherweise, sagt ja auch kaum jemand, ja, wir haben uns geirrt, vielleicht ist alles nicht so schlimm gekommen, sondern es ist jetzt halt, sondern es wird jetzt halt getan, als ob Clinton Satans-Anhängerin wäre, und egal. Oh Mann. Wir müssen versuchen, ein bisschen auf was
Positives wieder zu finden. Max, wir müssen aufhören zu reden.
Ja.
Ich muss aufs Klo schon wieder.
Okay, bis zum, macht euch, bleibt sicher, vielleicht lasst, probiert das Positive, nicht probiert das Positive zu finden, sondern probiert Handlungsstrategien zu finden, wie man
macht das Positive.
Das wäre
schön. Und nehmt Leute in den Arm. Es ist gerade ganz wichtig. Ich habe das gemerkt. Es ist wirklich, das braucht gerade jeder. Es braucht wirklich hier gerade jeder.
Ja.
Geht raus. Seht die nächsten Besten, geht hin und nehmt ihn in den Arm.
Und es wird besser werden für die allermeisten von uns, und helft denen, für die es nicht besser wird. Also besser werden im Sinne von, es werden auch wieder bessere Zeiten kommen, und lasst uns zusammenhalten und dafür sorgen, dass es so wenig Scheiße wird, wie es geht. Jetzt bin ich kurz davor zu heulen. Okay, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.